Zum 179. Mal rufe ich Spanien und Leipzig. Konnewitz, seid ihr da? Einen schönen guten Abend heute zu diesem besonderen Podcast mit einem relativ bekannten Ehrengast, den wir an der gleichen Stelle gleich enthüllen werden. Ja.
Das wird ja eine mega spannende Enthüllung, weil wir das letzte Mal schon angekündigt haben.
Ja, da muss man sehen, wie viele da nicht aufgepasst haben. Und jetzt sagen,
außerdem wird es wahrscheinlich in der Episoden-Namen quasi Titel stehen.
Aber er hat sich bemüht. Ruhig meine Anmoderation erstmal kaputt.
Genau, nee, das machen wir gerne.
Ja. Tagelang habe ich mir Notizen gemacht und dann, hätte es ja nicht sagen brauchen, wissen Sie eh, alles stand in der Zeit.
Nee, dann lass doch mal die Bombe platzen, André, wer ist denn heute da?
Nein, jetzt bin ich es auch nicht mehr. Ja, wer ist heute da? The one and only Chris Harms. Von
jeher, Leute, Lord of the Lost. Der meistgewünschteste Podcast-Gast, glaube ich, bei uns.
Ja. Jahrelang gewünscht, jetzt endlich Realität geworden. Krass. Hallo Chris, wir rufen Hamburg.
So, ja, hallo Hamburg. Damit das hier auch eine Überraschung vor euch bleibt, hier ist der Chris Pohl aus Berlin. So, also doch ein Überraschungsgast. Siehst du? Ja, so, siehst du? Nee, hier ist nicht der Pohl, hier ist der Harms, der andere Chris. Guck. Ich freue mich da zu sein. Ich kenne ja euch alle drei schon eine ganze Weile, allerdings alle drei aus völlig verschiedenen Ecken eigentlich. Da können wir ja vielleicht mal später drüber reden. Und jetzt sind wir auf einmal hier zusammen getrennt.
Ja.
Weit weg. Ich bin in St. Pauli gerade. Auf St. Pauli, sagt man ja auch. Auf St. Pauli.
Entschuldigung. Ah, guck mal. Dann haben wir jetzt hier schon krass. So zwei so Szene-Ecken irgendwie. Jeans in Konnewitz, du in St. Pauli. Krass.
Ja, ist cool. Konnewitz, ist das auch so Kiez oder was?
Ja, genau. Das ist quasi das Mini-St. Pauli von Leipzig. Nur ohne Fußballverein. Ja doch, gibt's auch einen roten Stern, aber da kommen nicht so viele Leute hin, glaube ich.
Gibt's da irgendwas, was ich kennen sollte? Vielleicht vom WGT, wo ich sage, da war ich schon mal auf jeden Fall. Oder ist das an mir vorbeigegangen bis jetzt?
Werk 2 hat früher mal mitgemacht.
Ja, da habe ich auch
direkt
schon
am Konnewitzer Kreuz. Das Coney Island hieß mal Eiskeller, da hat das WGT angefangen. Ist bei mir in die Ecke.
Stimmt. Ja.
Okay. UT Konnewitz ist relativ legendär. Also gibt's schon ein paar Sachen.
Okay, ja. Das kenne ich nicht. Aber egal. Siehst du, also von Kiez zu Kiez.
Und gefühlt natürlich 1000 Kneipen und Bars und kleine Mini-Clubs und so weiter. Ne?
Also. Wie ist denn das? Wird Konnewitz auch so? Habt ihr auch so ein Gentrifizierungsproblem oder ist das tatsächlich noch kiezig?
Naja, also wo gibt's das nicht, sag ich mal. Aber ich glaube, es ist nicht ganz so krass, so wie man es immer wahrnimmt hier von Berlin oder bei euch drüben in Hamburg.
Wir haben ja nicht so die Probleme damit.
Genau. Also ich sag mal, so eine Wohnung in Konnewitz gibt man nicht auf, ne?
Ja. Nee, also ich sag Pauli auch nicht. Also.
Ja, also es gibt aber, was ich ganz cool finde, tatsächlich Bemühungen vom Stadtrat dagegen zu wirken, so mit Milieuschutzzeugs und teilweise, letztens haben sie sogar mal eine Fläche hier gekauft, dass da halt nicht einfach noch ein Haus drauf geklatscht wird, also die Stadt Leipzig.
Oder eimerweise cool. Fäkalien irgendwo hinkippen, damit die Leute nicht da keine coolen Startups gründen wollen oder so.
Das machen die einfach weg. Nee, also ich muss sagen, das geht eigentlich alles noch. Das ist alles ganz okay. Genau.
Nee, auf St. Pauli ist es nämlich auch so zweigleisig. Also es ist einige Teile sind völlig original geblieben und cool und bei anderen hat es wirklich, es ist drastisch anders geworden. Und ich bin immer so zweigespalten, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ich bin ja irgendwie auch, ich bin zwar irgendwie ein alternativer Mensch, aber irgendwie auch ein bisschen spießig und ich kann mich immer nicht entscheiden, soll ich jetzt gerade als Familienvater das beurteilen oder als, keine Ahnung, eigentlich Vertreter der Kulturlandschaft und deshalb, ich freue mich auch immer darüber, wenn St. Pauli
irgendwo Hamburger?
Schön und sauber und schick, ich bin Hamburger, ja, wenn St. Okay, Pauli auch schön und sauber und schick ist und teilweise ärgert mich das dann auch, ich muss immer so Perspektivwechsel einnehmen, um irgendwie Gentrifizierung, schwieriges Wort, hier und da tatsächlich auch mal gut zu finden oder eben abzulehnen.
Weißt du, was mir dabei hilft, deswegen habe ich dich gefragt, wo du herkommst. Ich komme aus so einem Kaff und ich habe mir geschworen, wenn ich nach Konnewitz ziehe, werde ich mich nie über Leute aufregen, die nachts laut sind, wenn es dreckig ist, wenn es Party gibt und so weiter.
Das ist natürlich so ein Symptom der Gentrifizierung, ne? Dass da Leute hinziehen, das hast du ja auch, dass du auf den Spielbuden platzt, also das ist in der Mitte der Reeperbahn, das wo diese Bühnen stehen, dass dann beim Reeperbahn-Festival da jetzt irgendwie nicht mehr laut Musik gemacht werden darf auf den Bühnen. Einmal im Jahr oder
also darf man wirklich nicht werden.
Du denkst, come on, ey, wenn du nach St. Pauli ziehst, da musst du schon damit rechnen, dass hier auch ein bisschen Party ist. Aber egal.
Ja, das haben wir ja in Berlin, da kannst du ja auch ein Lied von singen.
Das ist ja genauso. Das gibt's, sage ich ja, das gibt's halt wirklich überall, ja.
Ja, genau. Ja.
Ich glaube, in Leipzig war, also in Konnewitz war einfach noch relativ viel Platz, ne? Das Viertel hat sich einfach ein bisschen ausgedehnt. Und es war noch nicht ganz so krass. Ich glaube, jetzt ist voll, würde ich sagen.
Aber genau, also das hatte, das konnte sich ausdehnen, ja. Also St. Pauli ist halt einfach
annektiert, so Trump-mäßig und so.
Nee, das hat sich alles so aufs Kreuz, um das Kreuz herum fokussiert. Und also da, wo ich jetzt wohne, da war früher so absolut gar nichts. Ja, da haben so die letzten Rentner noch gewohnt.
Ja. Aber schön, dass du das ansprichst mit Trump, weil ich muss sagen, ich freue mich ja, wenn wir auf unsere nächste USA-Tour gehen, freue ich mich auch drauf, dass wir in die USA-Staaten Kanada und Grönland auch reisen können dann und das einfach mit zur USA-Tour machen können.
Ein Visum für alle.
Ja, genau. Genau, ein Visum für alle.
Genau, das Problem ist nur, dass du momentan für Grönland und Kanada gar kein Visum brauchst.
Genau, also das war wirklich ganz interessant. Wir waren ja gerade auf US-Tour und der Visumsprozess, der hat ja für uns und die Crew ungefähr 10 Monate gedauert und hat einen relativ stattlichen 5-stelligen Betrag gekostet, damit man
ist
da arbeiten darf
noch
und alles.
Teurer geworden.
Ja, und der ganze Scheiß, und da musst du da hin und dir eine Sozialversicherungsnummer holen und also es ist so völliger Wahnsinn, noch nie sowas erlebt. Es ist leichter in Russland zu spielen oder in China. Und dann sind wir von der USA-Tour nach Kanada gejumpt, um da 2 Shows zu machen. Fährst du über die Grenze, dann gucken die mal kurz in den Bus, schicken mal einen Hund durch, gucken mal auf deinen Pass, spielst die Konzerte und dann fährst wieder zurück in die USA und dann hast du da wieder Trouble bei der Einreise. Also es ist crazy. Also dass wir das nochmal durchmachen, werden wir eine Weile für brauchen. Ich glaube, vorher machen wir wirklich Solo-Shows in Kanada und fliegen dann einfach von Kanada gleich nach Mexiko weiter.
Genau.
Weil wir zwar gern wieder in den USA spielen wollen, aber das hat uns so... Also das hat so viel Zeit
halt
in Anspruch genommen.
Es ist auch ein furchtbar erniedrigender Prozess, muss ich sagen. Also ich finde es sehr erniedrigend, wenn du quasi betteln musst darum, beweisen zu dürfen, dass du es wert bist, dort zu spielen. Und genau das ist es ja irgendwie, ne? Also du musst
ja deine Relevanz beweisen.
Genau, beweisen, dass du es wert bist. Und das finde ich irgendwie, boah, also das macht nicht viel Spaß, finde ich auch. Aber
ich habe tatsächlich mir gedacht, als wir so diese Einreise hatten am Flughafen und man dann da teilweise auch dann so stehen gelassen wird und grimmig angeguckt wird und die stehen da mit ihren Waffen im Anschlag und so,
gut,
dachte ich so,
Russland
wow.
Auch nicht anders.
Genau, Russland war es auch nicht anders, weil da war der Prozess vorher halt langsamer. Aber was so crazy war, ich habe mal versucht so zu reflektieren, wie es Leuten gehen muss, die wirkliche Probleme haben. Wir wollten dann nur Musik machen. Wir kommen aus Deutschland. Hätte es nicht geklappt, schicken sie uns zurück in unser privilegiertes Land, in unser privilegiertes Leben, in ein Land, wo ich selber immer ganz vorsichtig überlege, wenn man mich fragt, wie es mir geht, ob ich tatsächlich, wenn es mir mal nicht so gut geht, ob ich es überhaupt sagen soll. Ja. Oder ob ich einfach sage, ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. Und jetzt stelle ich mir vor, jemand muss in ein anderes Land, weil er nicht anders kann, weil er gar keine Heimat mehr hat oder an seiner Heimat erschossen wird oder verfolgt oder ins Gefängnis kommt oder was weiß ich. Und dann bist du an so einem Grenzprozess und dann sprichst du vielleicht nicht mal die Sprache. Ja. Und wie musst du dich dann fühlen? Und ich habe da mal versucht, das so hoch zu skalieren oder runter zu skalieren, je nachdem, wie man es sieht, dass ich dachte, so schlecht, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment, das war schon beachtlich. Und ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie das sein muss, wenn du tatsächlich in dieser misslichen Lage bist und nicht einfach nur darüber fährst, um 3 Wochen Rockstar zu spielen.
Na klar. Ja. Ja, na klar.
Das war verrückt.
Das ist, ja, wobei, als bei unserer letzten Einreise, die ging über Seattle, glaube ich, da, wo wir das erste Mal mit unserem Visum dann eingereist sind, das war eigentlich relativ easy. Irgendwie, da hat sich irgendwie auch nicht wirklich jemand dafür interessiert, was wir tun und warum.
Man sagt ja immer, es liegt immer irgendwie am Sachbearbeiter. Ganz egal, was du machst, ne? Also es ist ja unterm Strich auch immer ein Mensch, der da sitzt. Und dieser Mensch kann irgendwie die Power haben, dich zurückzuschicken. Und das ist ja auch bei Kleinsachen so. Willst zum Amt und dir deinen Führerschein updaten, weil du noch den rosa Lappen hast oder so. Und dann entweder geht das halt ganz easy oder du wirst da halt zur Sau gemacht wegen nichts. Also ist immer der Sachbearbeiter. Aber ganz schöne Geschichte, die gar nicht wie uns passiert ist, aber ganz schöne Geschichte mit Einreise in den USA. Wir haben Anfang letzten Jahres, ziemlich genau vor einem Jahr, dieses 70.000 Tons of Metal gespielt, dieses Kreuzfahrtschiff mit 500.000 Bands. Und da spielst du auf offenem Gewässer, fährst von Miami los und das heißt, du brauchst kein US-Visum, du hast nur so ein Esther-Dingsbums, weil du arbeitest ja, du bist Tourist und arbeitest auf offenen Gewässern. Und irgendeine andere Band ist auch aus Europa rübergeflogen und ist zwischengelandet in Kuba. also quasi Deutschland oder weiß nicht, Europa, Kuba, Miami. Und du darfst in die USA nicht einreisen, wenn du in Kuba warst in den Jahren davor, wegen, ne, immer noch, das ist immer noch so Nachwirkung der Kuba-Krise und so. Aber das Ding ist, diese Personen sind gar nicht aus dem Flugzeug ausgestiegen, sondern das Flugzeug ist nur dort gelandet und ist dann weitergeflogen. Und die sind dann nicht reingekommen in die USA.
Echt?
Und konnten an dem Festival nicht teilnehmen, wurden gleich wieder zurück nach Europa.
Ja, sollte aber der Mensch, der die Flüge bucht, dann schon wissen, oder denkt man so irgendwie?
Prinzipiell ja. Also wir haben was dazugelernt. Wenn, also wenn ihr, einer von euch dreien, mal vorhat, in Kuba Urlaub zu machen, und ich glaube, dort lässt sich toll Urlaub machen, und dann aber auch plant, die nächsten 10 Jahre vielleicht mal wieder in den USA zu spielen.
Okay, das geht nicht.
Sollte man, nee. Beide, man kann nicht alles haben.
Ja, sehr gut.
Echt, gibt es da so eine lange Karenzzeit?
Ich weiß nicht, wie lange die Karenzzeit ist, aber ich denke nicht, dass sie ein paar Wochen sein wird.
Ja, wahrscheinlich, wenn du jemals einen Stempel von Kuba am Pass hattest, wirst du immer schräg angeguckt.
Ja, wahrscheinlich, genau. Dann musst du zusehen, dass du deinen Reisepass schnell voll machst. Darfst ja die Seiten nicht rausreißen, dass du den nächsten bekommst. Vielleicht hilft das.
Ja. Wer weiß. Ich bin jahrelang mit einem Foto von Friedel in meinem Reisepass durch die Welt gegondelt. Also so genau scheinen sie da überall nicht hinzugucken.
Ja, genau.
Allerdings Protein hat unsere Reisepässe zugleich anfertigt. Ein Visum, genau. Aber für Russland immerhin.
Für Russland, genau.
Alter Schwede. Ja.
Ja. Wir haben es genau gesehen, als wir am Flughafen waren und dahin fliegen wollten. Das war geil, dass sie die Passbilder vertauscht haben.
Aber wer hat denn das verkackt? Die Visumsagentur oder was?
Ja. Genau.
Ja, scheiße.
Friedel hatte mein Bild drin und ich hatte seins.
Ja, wir sehen ja auch zum Verwechseln ähnlich uns.
Wir sehen ja aus wie ein Ei, ja.
Genau. Ja.
Schön.
Ja.
Aber abgesehen von dem Einreiseprozedere, wie war denn die Tour?
Es war gigantisch. Also war toll. Ist total verrückt, da zu spielen, und dann. Teilweise hatten wir vierstellige Zahlen, also spielst halt in New York, in Manhattan vor etwas über 1000 Leuten, das war so
cool.
Und halt für uns, ne? Also wo du spielst und denkst, dann nach dir kommt dann halt die größere Band, aber die waren halt unseretwegen da. Das war schwer zu begreifen. Dann hatten wir kleinere Shows, die kleinen waren aber auch so 450 oder so.
Krass.
Kann man sich auch nicht beschweren. Und wir hatten coole Support-Bands, einmal totale Jugendhelden von mir. Ihr kennt doch sicherlich auch noch Orgy, ne?
Ja.
So gerade so End-90er, Ryan Chuck und Amir Dirac. Und die haben ja jetzt dieses eher elektronische Projekt Julian K., wo ich riesengroßer Fan von bin. Und
ja, kenn ich auch,
die
ja.
waren unser Special Guest. Und ich konnte mit denen so abnerden, über welche Gitarreneffekte haben die verwendet, bei welcher Orgy-Produktion und so, weil die es alles noch wissen. Und bin jetzt mit denen befreundet, so mit, wo ich eigentlich so Fanboy-mäßig unterwegs war, und das hat mich sehr glücklich gemacht. Und die zweite Special Guest war Bisto Blanco, das ist die Band von Alice Coopers Tochter, und für die habe ich das Album produziert. Und dann hat uns Alice Cooper auch besucht bei zwei Shows in Phoenix und in LA und war Backstage, und unglaublich sympathischer, charmanter, bescheidener Typ, und wo man mal wieder merkt, wenn du einer von diesen ganz Großen bist, bist du entweder wirklich ein super Typ oder ein richtiges Arschloch. Also ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ihr mal so große Stars getroffen habt, sind es doch entweder die total coolen Leute oder die richtigen Wichser. Also ich habe noch nie einen getroffen, wo ich dachte, ja, der ging so. Und Alice Cooper war definitiv die Kategorie ganz, ganz toller Mensch. Und das war toll. Das Einzige, was mich drüben richtig abgefuckt hat, waren die Klimaanlagen. Also im Supermarkt, aber vor allen Dingen auf der Bühne, in die Fresse, wir haben alles immer abgeklebt, und dann sind die Dinger, das sind alles so Live Nation Clubs, wo die Klimaanlagen von irgendeinem Skynet Supercomputer gesteuert werden, wo die gar nicht mehr rankommen und so. Also ich kann nicht bei 15 Grad im kühlen Eiswind Stimmung bringen im kalten LED-Licht, das ist nicht leicht. Ich weiß nicht, wie geht es dir, Sven? Du bist doch auch eher so ein Schalträger, oder?
Ja, total, absolut. Ja. Nee, ich finde es auch ganz furchtbar.
Wir haben uns immer die Jacken angezogen, wenn wir in den Club rein sind.
Genau,
ja, ne? Ja. Genau, man geht rein und zieht sich auch für die Bühne. Ich habe irgendwann angefangen, so Lackzwiebelmäßig unterwegs zu sein. Ich habe ja gerne mal so PVC, so Lacksachen an. Die habe ich dann mehrere geschichtet, habe gemerkt, das wärmt irgendwie. Man ist zwar drin nass wie in so einem Neoprenanzug, aber das Prinzip quasi feuchte Schicht zwischen Plastik und Haut hält dann irgendwie warm. Also völlig dumm.
Es ist, ja, aber echt, ja, nee, also das fand ich auch immer schlimm, auch in den Hotels und so, wenn du dann, ach, abends kommst du in dein Hotel und da sind irgendwie 12 Grad und du denkst so, mein Gott, scheiße, das ist jetzt nicht
12 geil. Grad und so ein dichter Febreze-Geruch, dass du ihn praktisch auf der Zunge schmecken kannst.
Und kein Fenster. Das ist ja auch generell ein bisschen anders da drüben. Also da haben nur die größeren Clubs Duschen und Catering-Situation ist ja auch so. Du kommst halt 14 Uhr an und dann gehst halt selber mal zum Supermarkt, weil du einen Buyout bekommst. Es ist ja nicht wie in Europa, wo das im Deal mit drin ist und du das Essen bestellst und dann steht's halt da. Und ja, also, obwohl, ich meine, in Europa gibt's, da muss man jetzt mal ganz kurz, reden wir über Mitteleuropa, ne? England ist ja auch immer besonders. Ne?
Stimmt.
Also England ist ja auch immer so, bring your own beer. Ja. Also nach wie vor, ich kann mich erinnern, wir haben London gespielt und wir haben das Shepherd's Bush Empire ausverkauft, so, keine Ahnung, 1500 Leute oder so, wo du denkst, wenn du auf so einem Level in England spielst, dann ist da alles easy, ne? Dann gibt es Catering und dies und das. Du kannst morgens um 10 rein, hast einen langen Produktionstag. Hm. Pustekuchen. Also das war immer noch wie in dem Pub. Ja. So. Und dann bekommst du irgendwelche Biermarken für die Bar und denkst so, Alter. Ja. Crazy. Genau. Also England ist da ein völlig anderes Tourland nach wie vor. Ich bin gerne in England, aber man muss
Wobei das immer so ein bisschen so eine Sache ist, ne? Also wir hatten jetzt eine Tour Ende 23 in Großbritannien und super Promoter und der ist einfach immer mit uns essen gegangen. Also insofern war das eigentlich immer cool. Also also wir haben es gar nicht auf die Clubs mehr oder weniger abgewählt, sondern der Veranstalter hat uns einfach immer zum Essen ausgeführt, irgendwie an jedem Abend. Und cool, wenn du jetzt nicht so eine Riesenproduktion hast, wo du nicht viel zu tun hast, dann ist das eigentlich auch ganz geil, so irgendwie.
Ja, das hat bei uns immer nicht funktioniert, allein zeitlich nicht. Also wir haben es dann, dann irgendwie anders gemacht, aber genau. Ja. Wir haben es tatsächlich ein bisschen vergessen, weil wir waren das, ein halbes Jahr davor waren wir mit Maiden halt in England auf Tour. Und das ist halt natürlich, so ein Level, die reisen halt mit einer Catering Company, die aus, keine Ahnung, 10 Leuten besteht. Das ist ja wie so eine Festivalproduktion, ne?
Ja.
Und das haben wir so ein bisschen vergessen und dachten so, ach, England ist ja doch ganz cool, was die Catering-Situation anging. Und ist aber natürlich in Stadien ein bisschen anders. Und dann haben wir uns wieder daran erinnert. England ist eine andere Baustelle und das muss man halt einfach wissen.
Genau.
Also das Geilste in England, es war gar nicht England, es war Schottland, Glasgow, ich weiß noch, wir kamen an. Und ihr kennt das ja sicherlich auch, es gibt diese Clubs, man kommt rein und man bleibt schon auf dem Boden kleben. So, das sieht dann schon die Schuhe aus, auch im Backstage. Und man will seinen Laptop hinlegen und weiß, wenn ich den hier hinlege, den kriege ich nie wieder ab vom Tisch.
Ja.
Und das, was ein Unding ist, ne? Also wenn am Vorabend eine andere Band da ist, eine Party, dann muss, egal was das, wie doll Rock'n'Roll der Club ist, ich finde, Sauberkeit ist das Mindestmaß, das gehört dazu. Du machst einfach sauber für die Gäste am nächsten Tag, die dir ja auch die Hütte voll machen und durch die du Tickets verkaufst. Und dann bin ich in Glasgow in diesem Club dann zum Büro gegangen und dachte, ich lass mal so einen kleinen höflichen Wink mit einem Zaunfall da und sagte, Entschuldigung, im Backstage, Boden klebt sehr doll, aber ist okay, sind ja nur Schuhe, aber ich würde gerne auf dem Tisch ein bisschen arbeiten. Habt ihr vielleicht ein bisschen Putzmittel, dass ich den Tisch putzen darf? Und ich dachte, dann sagt einer von den höflichen Schotten, nee, ey, gar kein Problem, tut uns leid, wir machen das kurz weg. Oder sagen oder führen mich zumindest irgendwo hin, wo ich was zum Putzen finde. Nee, ich bekam dann eine mündlich genaue Wegbeschreibung, wo ich im Flur lang zu gehen habe, dass ich den Raum mit den Putzmitteln finde.
Sehr gut.
Ich habe das dann auch gemacht, ich habe dann brav geputzt. Aber das war so Next Level, ich dachte so, wow, geil. Das
guck mal, aber ich meine, ja, dann da weißt du wenigstens, wo du stehst. Also ich meine, ne, das ist doch.
Genau, die schottischen Fans, tolle Leute, aber der
auf Club, jeden.
Also in den muss ich nicht wieder, in den muss ich nicht wieder spielen. Ja. Also schon geil, wie verschieden das ist in verschiedenen Ländern. Also das ist einfach überall anders und man weiß teilweise schon vorher, ich weiß nicht, wie ihr das habt. Habt ihr manchmal auch so ein Grundgefühl, wenn man in ein anderes Land fährt, so als ob man sich auf einen bestimmten Film freut. Ja, man weiß jetzt kommt ein neuer, keine Ahnung, Herr der Ringe Teil, dann kommt man ja schon in so einen emotionalen Modus. So geht's mir zumindest mal, wenn ich weiß, es geht in ein bestimmtes Land.
Ja.
Und ich bereite mich anders vor.
Ja, bei Mexiko auf jeden Fall.
Mexiko ist toll.
Mexiko freut mich immer, wenn wir da hinfahren.
Ja.
Aber ihr habt doch in Mexiko sicherlich auch völlig crazy Sachen erlebt, oder?
Ja, aber die kann ich hier nicht erzählen.
Okay. Ich sage also nur, hat das mit Drogenmissbrauch zu tun?
Nein. Missbraucht wurde da gar nichts.
Wir haben genug Sachen da erlebt, die man durchaus erzählen kann. Ich weiß noch, dieses erste Konzert in Mexico City, haben wir irgendein Festival gespielt und waren Headliner und sollten nachts um 23:30 spielen, war aber dann erst um 2:30.
Das geht ja noch.
Wir sollten aber auch schon um 5 wieder am Flughafen sein, morgens. Und es hat sich dann alles verschoben und die waren da, haben da 40 Stunden durchgearbeitet und haben schon hinter der Bühne, die Bühnencrew, da waren schon die Lions Coke so aufgereiht oder wahrscheinlich eher Speed, weil es billiger ist, damit die irgendwie wach bleiben. Und als für die Leute als Unterhaltung lief während des Changeovers auf der Bühne ein Typ mit einer Maske rum und mit so Flammenwerfern in der Hand und hat da so eine coole Feuershow gemacht, während unter ihm im Stroboskopgewitter irgendwelche Leute lang gekrabbelt sind und Kabel gezogen haben für die nächste Band.
Das klingt wir haben uns ein bisschen nach Orosfest, oder? War das Orosfest? Sei ehrlich.
Nee, das war ein Indoor-Festival.
Ja, genau.
Ja, ist das Orosfest? Mit so einer mega hohen Bühne.
Genau, sehr, sehr hohe Bühne, wo ständig Leute mit Feuer spielen. Ja,
genau. Bei uns sind ja dann auch damals Pyros gezündet worden, ohne dass aber vorher gesagt wurde, dass Pyros zum Einsatz kommen.
Ach toll, siehst du, da gibt's doch Geschichten aus Mexiko. Was ist die gleiche? Für die Leute richtig langweilig. Aber herrlich, ja Wahnsinn. Ja. Das habt ihr auch gespielt, ja?
Na klar.
Oh Gott.
Ja. Crazy. Es ist irre. Ja. Du, wir haben sehr viele Fragen gesendet bekommen.
Oh, sorry, wir reden schon so viel.
Ich glaube, wir müssen...
Chris, ich habe aber erstmal eine Frage.
Achso, du hast auch eine Frage.
Weil mich das interessiert, also woher wir uns beide kennen, ist ja logisch, das weiß ich selber. Sven, okay, den trifft man, aber woher kennst du den André, wenn du sagst, aus einem ganz anderen Kontext?
Also ich erzähle erstmal ganz kurz den Leuten, woher ich dich kenne. Ich glaube, es war 2000... War das 8 oder 9 oder 7 schon? 7? Ja, da war 2007. Ich als Sänger von Unterart, meiner Elektroband, waren wir auf Tour und du hast bei Rabia Sola getrommelt damals. Ich glaube, die erste Tour sogar, die zweite oder sowas, ne?
Ne, die allererste.
Allererste. Und da waren wir, ich glaube, wo haben wir gespielt? Ich weiß noch, Polen waren wir, glaube ich, zusammen.
Also das erste war Nachtleben, glaube ich, in Frankfurt.
Nachtleben. Oh Gott, da will ich auch nie wieder hin.
Es waren so, dann kam gleich Augsburg oder sowas hinterher, also irgendwas Kleineres wesentlich. Da waren irgendwie 3 Konzerte, glaube ich, gleich am ersten Wochenende.
Genau, da kenne ich dich her. So, das wissen die Leute jetzt auch. Und André kenne ich von einer Tour 2012 im Herbst mit Lord of Lost. Da haben wir letzte Instanz supported. Und genau. André war, wenn mich nicht alles täuscht, Guitar-Tech.
Bei. Ja, stimmt.
Bei letzter Instanz. Und ich habe deshalb André in so toller Erinnerung, weil er zu diesen Crewmitgliedern gehörte, die uns als Supportband behandelt haben wie den Headliner. Der war so höflich und so toll, hat während unserer Show sogar mitgeholfen, hat mir noch irgendwie Gitarren angereicht und sich.
André ist höflich und hilft mit bei der Show.
Ja, klingt ja nicht nach mir, wa?
Das ist ja total krass.
Ja.
Hast du einen Zwillingsbruder, André?
Das war damals, bevor ich selber Rockstar geworden bin.
Ja, das war toll. Und ich glaube, mit Sven, du und ich, wir haben eigentlich erst, wann haben wir angefangen miteinander? Also wir haben uns immer mal höflich gegrüßt, hatten aber nie wirklich was zu tun. Dann haben wir irgendwann mal angefangen zu sprechen, weil ich dich, glaube ich, zu so einem Eye-to-Eye-Interview für unser Webformat TV of Lost eingeladen hatte.
Stimmt, beim Amphi war das, glaube ich. Das und ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, wir haben... Wir haben einmal, aber du warst irgendwann nochmal bei Big Boy dabei, ne? Als Gitarrist.
Kann 2007 war ich für ein Jahr lang Ersatzgitarrist bei Big Boy, bis er 9 findet. Ja.
Aber da habt ihr nie mit Serafin zusammen gespielt, oder? Doch, guck mal, dann
haben wir uns kennengelernt, aber da haben wir nicht wirklich gelernt. Stimmt.
Nee, genau, das war ein furchtbares Konzert. Auch. Niemand war da, das war ganz schlimm.
2007, das war aber Dreadful Shadow, Serafin.
Serafin müsste das gewesen sein, ja. Genau, weil nämlich unsere damalige Bookerin war gröbster Big Boy-Fan irgendwie. Und ich glaube, die
aber hat. Aber wo war das? Irgendwo im Osten oder so?
Na, ich habe keine Ahnung. Das war ein Konzert, das war jetzt auch nicht geil. Aber ich glaube, da haben wir uns tatsächlich das erste Mal.
Genau, aber das war ein relativ großer Laden, der viel zu groß war eigentlich für die Veranstaltung.
Viel zu groß,
das weiß ich noch.
Das war ganz, ganz unschön, ja, genau.
Vielleicht. Das würde ich gerne später mal recherchieren, wenn ich mal suche nach Konzerten 2007 von Serafin.
Ja,
siehst du. Oder 7 muss das gewesen sein.
Na, ich weiß.
Jetzt ist die große Frage, Jeans, kenne ich jetzt dich länger oder Sven?
Ja gut, ihr habt euch sicherlich mehr kennengelernt.
März 2007, ich weiß es noch. Ja. Ist ja auch scheißegal eigentlich, aber krass, wie lange das schon ist, oder? Wahnsinn.
Ja,
Ja, das, wahrscheinlich das sind bald 20 Jahre, 18 Jahre schon. Verrückt. Ja. Ich finde es ganz verrückt. Man ist ganz lange auf einmal so der neue heiße Scheiß in irgendwie der im Sonic Seducer und bei auf der Mera Luna Bühne auf einmal so alles ganz frisch und neu und auf einmal bist du ein alter Hase. Und du fragst dich, wo war eigentlich die Zeit dazwischen? Wann war ich eigentlich mal so im Mittelfeld?
Genau. So Mittelmaß.
Ja, Mittelmaß. Genau. Push it to the Mittelmaß.
Geil. Genau. Ja.
Okay, ja, es gibt Fragen, habe ich gehört.
Ja, das war zum Beispiel schon eine, wie wir uns über den Weg gelaufen sind von Katharina. Ha. Es gibt natürlich einige Fragen zu unserem aktuellen Duett. Für die das noch nicht mitbekommen haben, Chris macht ein Soloalbum. 1980 heißt es, oder 1980, ich weiß nicht, wie spricht man es Deutsch, Englisch? Wie ist das dir lieber?
Also eigentlich egal.
Scheißegal.
1980.
Ah, okay. Sehr gut. Und da hat er mich gefragt, ob ich einen Song mitsingen möchte. Und
er hat Nein gesagt, gerade. Dann habe ich nochmal gefragt, dann hat er wieder Nein gesagt.
Und dann hat er mir viel ja Geld geboten. Und dann nein, natürlich nicht. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Nein, also die Single ist gerade erschienen und so und kann man sich anhören. Und Christina zum Beispiel fragt, wie die Idee zu unserer Zusammenarbeit entstanden ist.
Ich möchte ganz kurz vorher einmal sagen, dass ich mich total wundere, dass eine Frage nie kam, weder von dir, Sven, noch von den Leuten und nicht mal von mir selbst an mich. Ich weiß nämlich bis heute nicht, wer ist eigentlich diese Madonna of the Night? ist es irgendeine Figur? Hat es was mit dem Popstar Madonna zu tun? Ich habe damit gerechnet irgendwann, dass es Fragen hagelt.
Musst du dir dazu eine Geschichte ausdenken?
Wer soll das sein? Ist das jetzt irgendwie, ist das christlich oder das Gegenteil davon? Und ich weiß es tatsächlich selber nicht. Ich fand einfach diese Wortzusammenstellung so stark für irgendeinen, es ist eigentlich ein Tanzflächensong, ein Song, der dieses Gefühl Nachtleben, Tanzen irgendwie hervorhebt, obwohl ich selber Tanzen hasse. Aber ich mag dieses Gefühl, dieses Nachtleben-Gefühl. Und ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht kann sich ja jemand eine krasse Geschichte ausdenken, was die Madonna of the Night ist. Manchmal möchte man einfach, das kennst du, Sven, sich ja auch einfach nur schöne Bilder schaffen. Und die findet man manchmal in Worten. Manchmal gibt es zuerst den Songtitel und dann entsteht der Song. Und das war hier so. Es gab zuerst den Songtitel.
Aber das ist geil, dass es bis jetzt noch keine Geschichte dazu gibt, oder?
Ja, genau, solltest du langsam mal überlegen.
Und zu der Frage,
worum geht's eigentlich in dem Song?
Ich bin seit dem Twist in My Sobriety Cover von Dreadful Shadows großer Fan von Svens Stimme. Und das ist ja nun schon 25 Jahre her oder so.
Ja, soweit.
Ja, irgendwie so. Und ich habe schon damals gesagt, irgendwann möchte ich mal mit diesem Mann einen Song singen. Das war tatsächlich immer so auf meiner Bucketlist. Und ich hätte natürlich in den letzten Jahren schon tausendmal für Lord of Lost einfach mal fragen können. Aber es gab nie den Song, wo ich dachte, das ist geil.
Für das gute Projekt machst du das nicht.
Nee, natürlich nicht. Nein, da hole ich mir die wichtigen Leute. Nicht die C-Promis der Gothic-Bild. tatsächlich, ich finde ja immer, so ein Feature zu machen, einfach nur wegen Name-Dropping, finde ich immer irgendwie lame. Ich finde, das muss sich immer richtig anfühlen, dass man den Song hat, wo man das Gefühl hat, da höre ich die Stimme. Und als Madonna of the Night entstand im Songwriting, habe ich die ganze Zeit, als ich so das Demo eingesungen habe mit so Kartoffel-Englisch, also mit so Worten, die noch keine sind, so arbeite ich meistens, dass ich erstmal mit so einem Fantasietext was einsinge, habe ich immer irgendwie deine Stimme gehört und dachte, dann frage ich dich einfach. Und genau so ging es mir auch mit Ronan. Also es gibt noch einen anderen Song mit Ronan von Wien V-Nation, da habe ich auch immer seine Stimme gehört und ich dachte, ich frage ihn. Und die hat beide ja gesagt. Ich wollte eigentlich ein drittes Feature. Ich wollte gern Sandra haben, also Sandra aus den 80ern.
Ja.
Aber ich bin leider irgendwie an der abgeprallt. Also ich habe einen Kontakt, aber die hat irgendwie nicht geantwortet. Ich versuche es fürs zweite Album.
Ja,
das wäre nochmal was.
Das wäre auf jeden Fall lustig.
Das wäre ein Knaller auf jeden Fall.
Ja. Sicher. Ja.
Na, aber immerhin versucht.
Genau.
Ja, aber ich freue mich. Also ich freue mich wirklich, dass du ja gesagt hast, Sven, weil das ist... Und das Schöne ist ja, wir singen zwar diesen Refrain da unten in der gleichen Lage, aber das Timbre unserer beiden Stimmen ist so unterschiedlich, dass man uns trotzdem beide gleichzeitig wahrnimmt. Und das finde ich ganz abgefahren. Man kann, je nachdem, auf wen man sich konzentriert im Refrain, kann man jeden hören.
Auf jeden
Fall. Und dazwischen so wechseln, als würde man so mit dem linken oder rechten Auge gucken. Ja. So, das finde ich ganz interessant.
Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, gefällt mir auch. Und ja, klar. Ich meine, wir haben ja schon, das war, glaube ich, auch irgendwie eine Frage, die irgendwo später kam, auch von Katharina, ob wir noch zusammenkriegen, was wir für Kollaborationen oder Remixe oder so schon zusammen gemacht haben irgendwie.
Ja.
Also jetzt mal abgesehen von dem Song. Ich weiß, dass ihr auf jeden Fall einen Remix von All the Things You Say gemacht habt, ganz am Anfang für die Single. Das weiß ich
hieß
noch.
Nee, der hieß doch anders, der Song.
Nee. Oder? Das war schon für dich.
Oder? Irgendwas habe ich gerade, irgendwas klingelt gerade. Solar Fake.
Doch, ihr habt so einen relativ heftigen Remix davon gemacht.
Irgendwie. All the Things You Say heißt der so?
Ja, ich glaube schon, ja. Also ich meine, so heißt der.
Es gibt zumindest einen Song, der so heißt. Das weiß sogar
ich. Es gibt einen Song, das war die Single und ich glaube für die Single. Ich glaube für die Single hat er das gemacht.
Ich höre mal kurz hier. Irgendwas denkst du gerade von Counterparts?
Den KI-Verlauf nachgucken. Ja. Unter Remixe.
Counterparts were never. Das ist All the Things.
Ja, 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 genau.
Ich hätte jetzt gewettet, der heißt anders. Aber ja, das war geil.
Genau.
Vor allem mache ich ja Remixe immer total gerne so. Ich lasse mir immer nur die Stimme schicken und das Tempo und sage, ich will nichts anderes haben und will den Song nicht hören.
Okay.
Und dann baue ich um die Stimme herum neue Akkorde, wo ich denke, dass sie dazu passen. Und hören wir dann nachher erst das Original an. So haben wir es mit der Nummer auch gemacht.
Ja, nee, sehr cool. Also daran kann ich mich noch erinnern. Und
du hast für uns aber auch irgendeinen Remix gemacht. Von, oder?
Ja.
Nee.
Nee, ich hab diese andere Geschichte gemacht mit dem, wo ganz viele Sänger irgendwie das Playback bekommen haben und einen Song, also einen eigenen Text und eigenen Gesang dazu aufgenommen haben.
Das hast du gemacht, dieses Song-Experiment von uns.
Genau.
Genau.
Ja.
Genau, das hast du Start gemacht.
Und Crack
du
hast meine von... Version.
Genau. Und du hast für quasi unsere Lord of Lost Tochterfirma Scarlet Dawn hast du einen Song gesungen und bist auch im Musikvideo zu sehen.
Richtig, genau. Stimmt, genau. Und wenn du hier so mit Visto Blanco, für die habe ich jetzt auch gerade erst einen Remix gemacht, irgendwie.
Für welchen Song denn?
Dieser eine... das ist jetzt eine Fangfrage, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Gibt es da schon
ein Video zu? Cool, davon weiß ich gar nichts. Also, es gibt sogar ein Video zu deinem Remix?
Nee, nicht zu dem Remix, zu dem Originalsong.
Ach, zu dem Song.
Der kommt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube irgendwas, ja, also so. Vielleicht habe ich jetzt was Falsches gesagt, aber auf jeden Fall, ja, habe ich dafür irgendwie...
Und lass mich raten, du wurdest für den Remix angefragt von Eric Burton.
Aber natürlich.
Ja.
Ja, ist doch logisch.
Eric Burton, der Dreh- und Angelpunkt von so vielen Dingen
von
und
allem.
Ohne Eric Burton wären wir auch nie beim ESC gelandet. Also das
muss man mal sagen. Ach echt? Tatsächlich?
Ja.
Okay, zum ESC gibt es auch noch einige Fragen, aber wie seid ihr denn, wie kam denn das?
Ich bewerbe mich beim ESC habe mich 10 Jahre lang beworben, immer wieder.
Ernsthaft?
Mit Lord of Lost. Ja, ja.
Okay. Echt jetzt so?
Ja, ich liebe das, seit ich Kind bin.
Echt, du magst das?
Fand ich immer geil. Ich habe gesagt, ja, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich würde das nicht machen, einfach nur für die Promo oder für... Nee, ich liebe das. Und wurden immer wieder abgelehnt und das Jahr davor waren wir schon in der Endrunde vor den TV-Shows, genauso wie auch Electric Callboy. Und dann haben sie sich aber gegen Rock entschieden.
Mhm.
Und Electric Callboy hatten dann jetzt dazu auch Stellung bezogen, von wegen, ey, wir dürfen nicht mitmachen und so. Wir haben irgendwie die Fresse gehalten, haben gesagt, wir versuchen es einfach nächstes Jahr im Stillen nochmal.
Mhm.
Und dann hatten wir hatten wir Blood and Glitter rausgebracht, was ja nur als Konzeptalbum sehr glamrockig war und sind damit Anfang 23 in der ersten Woche sofort auf Nummer 1 der Albumcharts, nach nur 6 Tagen vor Verkauf, ohne Monate, Promo, irgendwas, zack, rums.
Ja.
Und hatten uns in dieser Zeit auch beim ESC beworben und auf einmal haben die gesehen, Mensch, das ist ja was, das passt ja ganz gut, das ist laut und rockig, aber ist irgendwie bunt und trotzdem positiv.
Mhm.
Und damit passten wir auf einmal rein. Und diese Sage von, diese Legende von wegen Lord of Lost haben für den ESC dieses Blood and Glitter Konzeptalbum gemacht. Es ist genau andersrum. Das Album gab es schon vorher.
Okay.
Und dann wurden wir zum ESC eingeladen. Und das passte auf einmal wie Arsch auf Arsch und Eimer. Zumindest für die Deutschen. Für den Rest der Welt hat es für Platz 26 gereicht. Aber das, und das war geil. Und insofern Eric Burton, für die ihn nicht kennen, Musikmanager und Freund von mir und auch von Sven, der Dreh- und Angelpunkt von vielen Dingen, auch in der schwarzen Szene, Manager von Joachim Witt zum Beispiel, der hat mich ermutigt, nochmal mitzumachen, weil ich hatte mit der Schelle im Jahr davor, wo es dann hieß, nee, wir machen keinen Rock, habe ich gesagt, okay, nach 10 Jahren ESC höre ich jetzt mal auf zu fragen. Und dann meinte er, ey, Alter, ich habe da gerade mal angerufen und die finden es interessant, du musst nur Ja sagen. Und ich war gerade auf Teneriffa im Urlaub. Und dann haben wir einfach Ja gesagt, haben gesagt, wenn es uns im Prozess irgendwie nervt, können wir immer noch aussteigen. Also es zwingt dich ja keiner. Ja. Und dann haben wir es gemacht. Das war geil.
Genervt?
Nee, es war mega. Also ich würde es auch sofort wieder machen. Also selbst wenn wir wüssten, wir wären Letzter, wir würden es wieder machen. Es war mega. Okay. Ich hab's
nee, das hat man auch gemerkt. Dann hättest du jetzt, glaube ich, gut geschauspielert die ganze Zeit.
Nee, ey, du kannst das nicht machen, wenn du das Feeling ESC nicht schnallst, was ich verstehen kann, dass es Leute gibt, die das darauf keinen Bock haben. Ja. Und du machst es nur, weil du weißt, es gucken 200 Millionen Leute zu. Das ist dumm. Ich finde, Authentizität ist das Allerwichtigste. Ich finde, du merkst, ob jemand Spaß an seinem Job hat. Und ich finde, das ist für uns Artists das Allerwichtigste, dass du, klar, du hast auch mal einen schlechten Tag oder hast, keine Ahnung, Grippe und musst auf die Bühne und singen, dann musst du mal schauspielern. Aber im Kern musst du doch das lieben, was du machst. Und du kannst dich doch nicht vor 200 Millionen Leute stellen, einfach nur, weil du das als Werbeplattform siehst.
Naja, das sind schon viele, also glaube ich.
Ich könnte es nicht, ich würde mich so schämen vor mir selber.
Und hast du dann aber, als ihr dann dort am Start wart, hast du da noch was gespürt von wegen? Ich meine, dass die euch so oft abgelehnt haben, oder war das dann eine ganz andere Gang, die damit gar nichts zu tun hatte?
Nein, das ist, also du musst ja erstmal durch den deutschen Vorentscheid und dieses Ablehnen, du darfst nicht vergessen, jedes Jahr bewerben sich dort circa 1000 Acts.
Okay.
Wenn du dort abgelehnt wirst,
gar nicht mehr auf dem Schirm, ne?
Nee, wenn du dort abgelehnt wirst, ist das keine, das ist so, als ob du ein Gewinnspiel auf Facebook machst und machst Solar Fake, verlosen T-Shirt, schreibt in die Kommentare. So, und dann, wir suchen uns den lustigsten Kommentar raus. Dann suchst du den lustigsten Kommentar raus. Das heißt aber nicht, dass du dich an die anderen 1000 Kommentare jahrelang erinnerst und denen irgendeine Wertung zusprichst. Nimmst dir halt den lustigsten, weißt du so? Nee. Ich hab
das auch von Anfang an cool dann.
Genau, ich habe nach 10 Jahren nur gesagt, es reicht jetzt, weil es mir einfach zu anstrengend war irgendwann jedes Jahr. Aber dann hat es ja geklappt.
Zu dem Thema, Tim und Timo haben dazu noch ein paar Fragen gestellt. Was mich auch interessiert, was macht für dich, also ich bin jetzt kein ESC-Fan und Schauer und überhaupt, was macht für dich die Faszination Eurovision Song Contest aus?
Genau, zum einen ist es so, es ist halt irgendwie nicht erklärbar, wie so, bei so vielen Sachen so. Das ist so, als ob man sagt, ich mag halt Pizza, schmeckt mir halt, ne? Also das ist ein Teil davon. Der zweite ist was Sentimentales, weil ich eben schon als kleines Kind mit meinen Eltern ESC geguckt habe oder damals den Chanson Grand Prix, wie hieß es damals?
Ja,
guck mal jetzt.
Eurovision irgendwas noch,
oder? Genau.
Stimmt, ja.
Guck mal, jetzt habe ich richtig verkackt hier gerade. Normalerweise kann ich es auswendig runterbeten. Genau, also was Sentimentales. Und zum anderen, ich bin unglaublich großer Freund davon, wenn sich Genres jedweder Couleur mischen. Ich bin, wenn ich ein Festival erfinden würde, in der Größe von Wacken oder Rock am Ring, dann würde ich es komplett genrefrei machen. So wie so Glastonbury Festival oder so. Ja. Auch wenn wahrscheinlich die Chance, dass dann jemand kommt, ist sehr klein, weil es hat einen Grund, dass die meisten Szene-Fans sich einer bestimmten Subkultur zuwenden. Aber ich liebe das. Ich liebe das, wenn Sachen zusammenkommen, wenn Nationen zusammenkommen und wenn vor allen Dingen auch über die ganzen politischen Diskurse und Diskrepanzen hinaus einfach dort Musik gemacht wird. Und das fand ich einfach immer schön. Und deshalb gucke ich das jedes Jahr und bin jedes Jahr aufgeregt, was passiert. Okay. Aber ich glaube, das Hauptingredienz ist tatsächlich das nicht Erklärbare. Es sind einfach die Dinge, die einen faszinieren. Der eine steht auf Star Wars, der andere auf Herr der Ringe, der andere auf beides und der nächste mag keins davon. Und man kann es manchmal nicht wirklich benennen.
Und wie guckst du das? Also habt ihr da irgendwie so eine ESC-Party und votet ihr auch mit oder so? Oder wie machst du das? Guckst du das alleine oder normalerweise?
Nee, also ich bin ja überhaupt kein Party-Animal. Also ich guck's, wenn keiner da ist, gucke ich es alleine und ansonsten halt mit Familie, wer halt gerade da ist und Bock hat. So. Also ich sitze da auch nicht mit einer Fahne und die ich irgendwie schwenke oder mit ESC-Make-up oder. Nee, oder mach ich auch nicht.
Auch nicht. Okay.
Nee. Hast du mal überlegt, was abgegangen wäre, wenn ihr gewonnen hättet?
Hätte das überhaupt einen Unterschied
gemacht? Was wäre denn da passiert? Denk mir, da wäre man da wahrscheinlich durch alle möglichen TV-Shows gezerrt worden und
gemacht. Ich habe tatsächlich, ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich nie drüber nachgedacht, was passiert wäre. Ich meine, wenn man sich mal die Gewinnerbands anschaut, was so passieren kann. Also eine Band wie Måneskin zum Beispiel, die hat es natürlich, also das war so eine Rakete danach, international, was da passiert ist. Und dann gibt's natürlich auch so Acts, wo du dich fragst, du, was ist mit denen? Also der zum Beispiel letztes Jahr gewonnen hat, der Nemo, der Schweizer, der spielt jetzt halt in irgendeine Tour in so mittelgroßen Clubs. Aber da, also die, da fragst du dich, wo ist, da war halt kurz die Faszination an diesem Typen, aber anscheinend die nachhaltige Karriere ist anscheinend nicht gekommen. Ja. Dann gibt's Beispiele wie ABBA oder wie Céline Dion. Ne? Also es gibt durchaus ja so Leute, die ohne den ESC nie an den Start gekommen wären. Also es geht so und so. Es gibt ESC-Gewinner, die sind nach einer Woche vergessen. Das ist ähnlich wie bei DSDS oder so. Hm. Ja, oder America's Got Talent oder. Aber nee, habe ich mich nie gefragt. Aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass, weißt du, so die Niederlage des letzten Platzes war für uns ja auch eigentlich völlig unerheblich, weil, was ich immer gesagt habe, wir kamen ja nicht aus dem Nichts. Ich glaube, ganz am schwierigsten haben es die Acts, die nur für den ESC gebaut werden. Die werden für den ESC gebaut.
Ja, klar.
Haben einen Song und dann verlierst du, dann musst du sowieso unter dem Namen nie wieder auftreten oder du gewinnst und dann hast du ja aber gar nicht die treuen Fans, die über Jahre gewachsen sind. Wir haben ESC gemacht, da gab es uns 14 Jahre nach einer Maiden-Tour und zwei Wochen vor der nächsten Maiden-Tour nach einem Nummer-1-Album. Das heißt, der ESC war quasi ein weiteres Plateau-Level auf unserem Flug, den wir sowieso gerade haben, weißt du so?
Ja.
Und hat natürlich was gemacht und alle Zahlen sind erstmal in die Höhe geschnellt und alle Spotify-Views haben sich verzehnfacht und die Ticketkäufe verdreifacht und das Album ist direkt nach dem ESC nochmal auf Platz 2 geballert, so aus dem Nichts. Und aber ich weiß nicht, ob ein Sieg tatsächlich so unfassbar viel mehr gemacht hätte mit uns. Vielleicht.
Ja. Vielleicht. Ja. Noch eine Frage, die da vielleicht so ein bisschen mit reinspielt, hat ja ein bisschen auch wahrscheinlich eure Fanbase, also ich denke, also die meisten Fans haben das ja sehr positiv aufgenommen, dass ihr da mitgemacht habt und so weiter und so fort. Es gab sicherlich aber auch einige negative Kommentare dazu. Wie sehr trifft dich das, also es ist auch noch eine Frage von Christina, wie sehr trifft dich oder euch das und wie geht man damit um oder wie geht ihr denn damit um mit dieser Kritik? Weil, also ich kenne das von mir, dass das schon, also klar versucht man das ja nicht an sich ranzulassen, aber irgendwie nervt es einen trotzdem, ne? wenn irgendwie so ein Scheiß kommt. Wie machst du das?
Es ist immer so eine Levelfrage, also was mich ganz doll nervt, sind tatsächliche. Oh, ich bin eine Katze.
Ja, das ist mein blindeter Kater.
Ach, wie süß. Nee, was mich trifft, sind Ungerechtigkeiten und komplette Falschaussagen. Also oder wenn es auf einmal so ein ganz komisches, persönliches Level bekommt. Ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel, aber dass dann auf einmal in den Kommentaren so Sachen über dich gesagt werden. Ja, der Chris Harms, der ist ja auch sowieso so und so ein Typ und das und der hat das und das nur deswegen. Und du denkst so, ey, Bro, wow, also wusste ich gar nicht. Sowas nervt mich. Und wenn so die Menge losgeht, also wir hatten ja nach dem ESC einen richtigen Shitstorm aus Deutschland, weil wir ja uns geweigert haben, eine Deutschlandflagge zu schwenken.
Ja.
Und zwar gab es so ein TikTok-Reel. Bei einem TikTok-Reel sollten alle Artists ihre Flagge schwenken. Haben wir gesagt, mach nicht, ich schwenk keine Deutschlandflagge. Wir sind dazu erzogen, dass Nationalstolz bescheuert ist, so. Und ich habe so häufig in Interviews gesagt, man wird mich nie sehen, wie ich eine Deutschlandflagge schwenke, weil es einfach genug Dinge gibt in Deutschland, die mich davon abhalten, diese Flagge zu schwenken. Auch wenn ich sehr dankbar bin, dass ich hier wohnen darf. Und stattdessen haben wir dann halt eine Regenbogenflagge geschwenkt, weil wir gesagt haben, da gibt's einen Grund, die zu schwenken.
Ja.
Und bei der Flag Parade, bei dem am Anfang der Show, wo alle Artiststücke nach und nach reinkommen, haben wir auch keine Flagge mitgenommen, weil wir es auch sinnlos fanden. Die ganze Bühne war schwarz-rot gelb und unsere Outfits waren rot-gold, dachten wir, es sieht genug aus nach Deutschland. Und da gab es dann halt einen Shitstorm, der bis hoch ging in die Reihen der AfD, dass AfD-Politiker bei Twitter Posts gemacht haben mit, also von diesen pinken Herren möchte sich der normale deutsche Bürger ja auch wirklich nicht vertreten lassen und also so Sachen.
Okay, da also kannst du aber schon crazy. Fast stolz sein, also das ist ja eigentlich schon, das ist ja schon.
Ja, ja, genau, und wir haben dann auch darauf reagiert, ne? Also es gab dann durchaus einen Schlagabtausch, auch mit hohen Tierchen der AfD und dann hat das aber natürlich in unsere Kommentarspalten ganz viele aus der braun-blauen Ecke gespült, die das, also du hast wirklich, wenn du auf Aktualisieren gedrückt hast, hattest du pro Minute auf einmal 10 bis 20 Kommentare und das über 24 Stunden lang.
Herrje.
Und das war so crazy, also bei unserem Abschlussfoto, wo wir Danke gesagt haben, wo wir einfach geguckt haben, dass wir die Leute blocken, einfach damit unsere Fans weiterhin noch Spaß haben an unserem Facebook und unserem Instagram. Das heißt, so mussten wir dann damit umgehen und ich habe dann für einen Moment auch gedacht, so, es kam für einen Moment an mich heran und dann habe ich gesagt, ich muss mir mal ganz kurz andere Beiträge anschauen. Bin auf Tagesschau gegangen, auf Spiegel, also die Seiten bei Facebook und bin einfach mal ganz willkürlich durch Beiträge von denen gegangen. Nicht mal irgendwas zum Klimawandel, sondern zu Stabhochsprung.
Ja.
Oder was weiß ich. Und dann siehst du, was für ein Gehate darunter abgeht.
Es ist irre.
Und dann habe ich mir wieder etwas klar gemacht, was ich immer allen jungen Artists sage, wo ich sage, ey, das, was die Leute dort kommentieren, sagt alles über die Kommentierenden aus, aber nichts über dich.
Ja.
Und das musste ich mir in dem Moment nochmal selber sagen und dann habe ich damit für mich auch wieder abschließen können.
Genau.
Weil für einen Moment dachte ich wirklich erstmal so, ach du Scheiße. Und dann ging es auch los mit Morddrohungen.
Ja, ja.
Und das ist dann wieder ein neues Level, das muss man dann, da braucht man ein bisschen Zeit, um darüber hinwegzukommen. Aber wir haben richtig Morddrohungen bekommen, ne?
Krass.
Also das, was wir für Volksverräter sind.
Scheiße, oder? Das muss man sich mal überlegen. Also wirklich.
Dann haben wir Drohungen aus der linken Ecke bekommen. Also so E-Mails mit, ihr seid schuld an den starken Zahlen der AfD, weil ihr habt das befeuert. Also ich so, boah, also wir hätten jetzt die Flagge zeigen müssen, damit die AfD nicht erstarkt. Also wir reden hier von Einzelstimmen, ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, ne? Also dass die gesamte linke Bubble jetzt irgendwie shit ist, aber du weißt, was ich meine. Aber wir haben wir haben tatsächlich von so Leuten so Mails bekommen. Also es war echt eine heiße Zeit. Worauf ich dann gesagt
habe. Deswegen auch vorhin meine Frage, was passiert wäre, wenn ihr gewonnen hättet?
Ja.
Weil dann wäre das ja noch mal ein bisschen mehr hochgekocht, denke ich.
Da wäre was anderes gekocht dann, ja.
Ja.
Ja, aber das ist halt, aber generell ist das ja etwas, was wir gewohnt sind, ne? Also für viele aus der Metal-Szene sehen wir zu bunt und zu schwul aus, für viele aus der Pop-Szene sind wir zu hart, für die Gothic sind wir zu bunt. Also es ist ja immer, was du, egal wie, du hast immer irgendwo Leute, so Hardliner, Extremisten, Fundamentalisten, die es irgendwie kacke finden. Aber das war halt ein Level, das war neu und wir haben dann auch wirklich eine Woche lang gesagt, keine Interviews, nichts, gar nichts. Und ganz interessant war, die Tagespresse, also Bild und Co., die hatten nach einer Woche auch kein Interesse mehr. Die haben gefragt. Also das ist dann auch so schnell vorbei.
Ja.
Deshalb war das völlig okay.
Dass dann der nächste Bluthund, der irgendwie ein Kind an die Welt hat, wieder wichtiger auf jeden Fall. Insofern,
ja,
da geht es dann auch schnell wieder vorbei. Das ist ja dann auch wiederum das Gute daran, dass es dann halt auch schnell wieder aus dem Fokus von den Falschen rausgeht irgendwie. Ne? Also.
Es ist dann einfach nicht so wichtig. Aber was schon krass war, dass einige Boulevardblätter international kamen an mit so Geschichten, die enthüllen dann ja so Sachen über dich, die graben dann, sagen, ja, wir haben ja dies und das festgestellt, wir würden darüber jetzt einfach mal berichten.
Mhm.
Und du kannst dir aussuchen, wir machen das ohne dich, dann stimmt wahrscheinlich weniger. Oder wir machen es mit dir und dann weißt du ja wenigstens, dass das halbwegs stimmt, was wir berichten.
Ja.
Zum Beispiel so Sachen, wie die ich jahrelang geheim gehalten habe, weil ich da einfach nicht in den Fokus rücken wollte. Ich war im Jahr 2000 in dem Rotlichtkrieg von St. Pauli als Opfer verwickelt und habe mir Kugeln von einer Handgranate eingefangen, die ich auch heute noch im Körper trage.
Wow.
Und das ist jetzt 25 Jahre her. Und das hat die Bild zum Beispiel ausgegraben.
Krass.
Und, also es ist ganz, ganz, ganz verrückt. So Sachen, wo man sagt, über die will ich jetzt eigentlich nicht reden. Oder mein bürgerlicher Name, da ging es dann auch dann darum. Oder also so, und ich habe mich dann einfach dazu entschieden, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite mit der Boulevardpresse so lange zusammen und fütter die mit bestimmten Geschichten.
Ja.
einfach damit das, was da geschrieben wird,
ist ja schon eher Selbstschutz.
Zumindest halbwegs also. Stimmt.
Ja,
ja genau. Ja. Und das war auch okay. So hat die Leute unterhalten, was soll's. Und vielleicht haben sich auch ein paar von den treuen Fans gefreut, dass man tatsächlich mal auch ein bisschen mehr erfahren konnte.
Ja, genau.
Aber das ist schon hart, oder? Das ist ja auch schon Erpressung. Also das ist
ja natürlich
heftig, ey.
Also, das ist deren täglich Brot. Aber unterm Strich haben sie es nicht gesagt. Also wenn ich jetzt hier, wenn das jetzt einer hört, dann würden die sagen, na, Chris Harms erzählt doch scheiße. So, steht ja
auch. Muss man auch noch vorsichtig sein hier.
Ja. So what?
Du, wenn wir bei uns jetzt deswegen der Shitstorm losgeht, ja?
Nee, genau, wir leiten das alle
weil
dann
auch. Weil wir mit dir jetzt schön, sprechen. Oder?
So, da ist mal richtig was los. Komm.
Ja, endlich. Also, ja. Endlich werden
Chris
wir auch beachtet.
Spricht sich für Gentrifizierung aus im Podcast von Solarfake.
Genau. Super.
Das ist die Meldung.
So. Und Solarfake ist auch eigentlich der Name einer Flat Earther Verschwörungsgruppe. Das Solarfake heißt eigentlich nur, dass der menschengemachte Klimawandel nämlich völlig falsch ist. Das ist die wahre Bedeutung von Solarfake, Leute.
Genau. So. Ja. So. Super, jetzt ist es
wir,
raus.
Der Hammer hängt
jetzt ist es endlich raus.
Und wessen Geisteskinder ihr seid.
Genau.
Sag mal, Chris, ja? Ich habe mal eine Frage, die mich so interessiert. Du hast ja vorhin schon von diesen Steps gesprochen, die euch quasi so nach oben getragen haben.
Ja.
Und wir kennen uns ja nur schon so lange und ich habe das immer verfolgt. Für mich ging das immer wirklich sehr konstant, gleichmäßig bergauf. Aber gab es so Sachen, wo du sagtest, das waren jetzt die Sachen, das war ein richtig großer Step, so die Maiden-Tour oder so oder ESC sicherlich? Oder war das wirklich so, dass es das einfach wirklich kontinuierlich Schritt für Schritt?
Nee, es sind schon in Stufen und es geht doch dann hier und da mal irgendwie einen Schritt zurück. Und die Größe der Stufen bemisst man ja immer auch daran, in was für einen Maßstab man selber gerade hat. Also zum Beispiel damals, als uns irgendwie kein Schwein wirklich kannte, 2011, hatten wir die Tour mit Mono Inc., die halt damals schon richtig am Start waren und wir waren halt völlig neu. 2012 mit Eisbrecher, die nochmal eine ganze Ecke größer waren. Und das war tatsächlich so das erste Ding, was man richtig gemerkt hat. Da sind wir wirklich richtig angekommen auf einmal. Und dann, es gab ein paar Sachen zwischendrin, aber ich glaube wirklich, was man ganz doll herausstellen muss, sind natürlich die beiden Maiden-Touren und ESC. Also da ging es wirklich 10 Stufen nach oben. Also
das Gefühl hatte ich auch, dass diese Maiden-Tour irgendwie, das war richtig krass irgendwie.
Das waren zwei Touren, das war 20 Länder. Krass. Das ist einfach, also das war völlig, völlig gaga. Also das ist unglaublich und vor allem, wir wurden ja wirklich gut angenommen.
Und das meine ich halt, genau, ist ja kein Selbstläufer, ne? Also ich kenne tatsächlich auch welche, die wegen Maiden da waren und meinen, Mensch, kennst du hier, da waren so eine deutsche Band, die waren ja geil und die waren dann noch im Täubchental das nächste Mal, also
echt. Ja, genau. Also es gibt natürlich immer welche, die es scheiße finden, aber es ist ja für, finde ich, bei Support immer so ein bisschen das Maß der Dinge ist, wenn beim letzten Song oder beim Abschlussfoto die Hände so bis zum Mischpultplatz hochgehen oder darüber hinaus. Ja, dann Wahnsinn, weißt du, dass die Leute halbwegs erwischt.
Und zwar ohne die Tickets vom Act in der Hand, ja.
Genau. Ja. Und dann, wie du wirklich so gemerkt hast, wie du dir Leute erkämpft hast. Und das ging in einigen Ländern viel leichter. Also muss sagen, je südländischer das war, umso leichter waren die Leute zu begeistern. So Italiener sind da einfach nochmal schneller und mehr aus dem Häuschen. Am schwersten waren wirklich die Finnen, obwohl wir in Finnland selber eine veritable Karriere haben, aber uns trotzdem der finnische Maiden-Fan nicht kennt.
Okay.
Das hat am längsten gedauert. Die waren da am kühlsten, aber auch da hat es geklappt.
Und aber man darf ja auch nicht vergessen, bei Maiden-Fans sind ja eine eingeschworene Gemeinschaft. Also Maiden ist ja eine Institution seit Jahrzehnten.
Ja, aber es ist eine eingeschworene Gemeinschaft, aber die tragen irgendwie nicht so dieses, also, okay. Sicherlich auch ein paar, aber in der Summe tragen die nicht so dieses komische Trueness-Schild vor sich her. So, vielleicht auch, weil sie es gewohnt sind, dass Maiden immer auch mit überraschenden Support-Bands kommen. Maiden haben nicht immer nur irgendwelche Heavy-Metal, Power-Metal, irgendwas, sondern die haben immer schon verschiedenste Support-Bands über viele Jahre. Auch Bands wie Within Temptation und Ghost oder so, die ja auch mit Maiden nicht so viel zu tun haben. Ne? Also, keine Ahnung, vielleicht ist es auch eine Gewohnheit. Und die Maiden-Fans, die richtigen Hardcore-Fans der ersten 10 Reihen, die wissen auch, die Band, Iron Maiden selber, die suchen sich die Support-Bands aus. Du kannst dich nicht bewerben. Du kannst dich dort nicht bewerben, sondern die kontaktieren dich. Also don't call us, we call you. Und du kannst dich da auch nicht draufkaufen. Im Gegenteil, die bezahlen dich. Also die buchen dich als Support und bezahlen dich.
Ja, krass.
Und das wissen die Fans. Und vielleicht macht das auch was aus, dass man dann anders angenommen wird, als wenn du quasi so der,
du hast dich halt drauf gekauft. Das war bestimmt auch ein krasser Moment, oder? Als ihr dann angerufen wurdet.
Das war geisteskrank, das war 2019, kurz vor Covid, und da wurden wir gebucht für die Tour 2020, die dann ausgefallen ist und 2021 wieder ausgefallen ist. Und ich saß im Studio und mein Booker rief an und meinte, sitzt du? Und ich so, ja. Also ja, mich hat gerade der Typ angerufen, irgend so ein Name. Ich so, toll, wer ist denn das? Also ja, das ist der Booker von Iron Maiden, und er zählte noch 5 andere Namen auf, so alles so Guns N' Roses Größe irgendwie. Und ich so, okay. Also ja, Iron Maiden haben gefragt, ob ihr mit denen auf Tour gehen wollt. Ich so, die versteckte Kameras? Ja. Dann sagt er, nee, wirklich, die, auf Wunsch der Band. Und er so, habt ihr denn Zeit? Das ist dann und dann. Ich so, muss ich nicht gucken, wir haben Zeit. Ja, was denn mit den Jungs? Ich so, die haben Zeit. Und mach ich so, und was ist, wenn da irgendwie einer heiratet oder die Oma stirbt? Keine Ahnung. Ich so, egal, die haben Zeit. So, also wir machen das klar. Und egal was ist, wir machen das klar. Und dann, ich so, scheiße, aber was kostet denn das? Und dann hieß es, nee, ihr bekommt Geld. Und wir so, okay, wie viel? Ja, so und so viel. Ich so, okay, davon kann man ja ganz normal auf Tour gehen. Das ist ja völlig gaga. Ja, und dann wurde es leider zweimal verschoben wegen Covid. Und wir hatten immer die Sorge, okay, nehmen die uns bei der Verschiebung mit.
Na krass.
Aber bei jeder Verschiebung kamen mehr Shows dazu. Also wir waren geil, für 2020 ja. Waren wir gebucht für 5 Shows. Bei der ersten Verschiebung kamen dann 10 Shows dazu. Bei der nächsten Verschiebung nochmal.
Ja, cool.
Und dann haben sie uns ein zweites Mal gefragt für 23. Und da war uns klar, die fanden es gut, weil die dich ja nicht fragen, weil es so kacke war. Und sie dir noch eine Chance geben wollen. So. Hm. Das war tatsächlich weniger überraschend, aber noch krasser. Das Gefühl, dass sie dich ein zweites Mal fragen, war noch krasser. Ja. Und das zu wissen, dass mich jetzt alle paar Monate ruft mich mal Steve Harris irgendwie an und einfach mal um zu fragen, wie es geht. Und jedes Mal nach wie vor, auch wenn wir nun jetzt auf 2 Touren mit denen waren, wenn mein Telefon klingelt und da steht Steve Harris, dann zittern mir die Hände. Ich muss kurz meine Stimme beruhigen und dann
das kann ich sehr gut
nehme ich ab und sage ganz cool, hey Steve, what's up?
Ja, gibt schon coole Momente im Musiker-Dasein, ne?
Völlig verrückt, nach wie vor.
Wir haben eigentlich noch relativ viele Fragen, aber das ist jetzt auch schon echt, wir sind schon eine Weile am Reden.
Wir haben ja auch schon viel beantwortet, nebenbei quasi.
Genau. Es gab noch ein paar Fragen zu dem Projekt Kreatur, aber das müssen wir jetzt eigentlich gar nicht aufmachen, das Fass, glaube ich.
Das Fass will ich tatsächlich auch generell nicht aufmachen.
Genau, also
vielleicht kann ich das Fass einfach mal schließen. Ich verstehe, warum Leute das wissen wollen. Kreatur war ein Projekt, was ich mit Dero hatte, von der früher bei Umf gesungen hat.
Stimmt, dafür habe ich noch einen Remix gemacht, ja.
Genau, stimmt.
Das war
und auch. Ich hatte eine ganz tolle Zeit mit Dero und wir waren auch wirklich gut befreundet, aber ich möchte es einfach ganz neutral ausdrücken, wie es ist. Dero ist an einen Platz gegangen, an den ich ihm nicht folgen kann, und deshalb kann ich zu diesem Projekt Kreatur nichts weiter sagen, und das Projekt wird es auch nicht weiter geben.
Genau. Ja. Wir haben so Rubriken bei uns. Und zwar gibt es so Fragerunden zum Beispiel, und wir haben aber auch noch so eine Rubrik, wo man weiß ich nicht, also die nennt sich Perlentaucher, das ist so dann eine Spotify-Playlist, wo wir einzelne Songs drauf tun, die uns gerade wieder einfallen von früher oder Sachen, die wir neu entdeckt haben. Hast du spontan irgendeinen Song, der dir dafür einfällt? Entweder ein Song, der dir wichtig ist oder war oder mit dem du viel verbindest oder irgendwie sowas, was wir mal drauf packen können?
Ich hab gerade vor ein paar Tagen Kinderfotos wiedergefunden, wo ich 1988 in einem Zimmer in unserem Haus damals mit einem Schulfreund zusammen mit auf irgendwelchen Holzgitarren, die mein Vater gebastelt hat, und irgendwelchen Lautsprechern aus Umzugskartons zu Michael Jackson performt habe. Und das war so ein kleiner Monokassettenplayer, wo man von oben so auf Play so drückt, so diese flachen Dinger.
Okay.
Und ich habe dieses Bild gesehen und hörte in meinem Kopf Dirty Diana von Michael Jackson. Okay. Weil ich weiß, das war der Song, der mich damals am meisten gekickt hat. Vermutlich, weil er am rockigsten war. Und ich damals schon angefangen habe, mich für Rockmusik interessiert.
Stimmt, zu interessieren, ohne, dass ich, und so, ja.
Genau, ohne dass ich wusste, was es ist. Okay. Aber irgendwie hat mich dieser Sound so gecatcht. Und deshalb würde ich sagen, also Dirty Diana von Michael Jackson, das wäre für mich ein Perlentaucher-Song. Krass. Das war jetzt nichts, was die Leute entdecken und denken, Mensch, das ist ja mal ein Newcomer.
Ja. Aber das ist die meiste Zeit so tatsächlich bei uns. Wir warten immer nur so altes Zeug aus.
Ja, aber es ist geil. Was
Wobei
für ein toller Song.
Ich glaube, also mein Beitrag ist tatsächlich diesmal ein etwas neuerer, nämlich ich glaube auch Katharina.
Ach, macht jedes Mal ein, ja?
Okay. Ja, so nach Möglichkeit. Katharina hatte nämlich irgendwie eine Band Urban Heat, und zwar Jeans eigentlich vorgeschlagen. Und ich habe mir das mal angehört und fand das total cool, und deswegen packe ich einen Song von denen auf jeden Fall auf die Liste, weil ich fand die echt
Urban
cool.
Heat, okay.
Urban Heat.
Was machen die für Musik?
Das ist so, so ein Indie-Elektro-Pop, würde ich sagen. Ziemlich geil. Also hat mir extrem
gut gefallen. So Editors-mäßig?
Ein bisschen elektronischer und ein bisschen weniger Rockband-mäßig irgendwie. So,
alles klar.
Ein bisschen elektronischer, aber ja. Tatsächlich.
Ich werde gleich mal auf Spotify gehen und mir die Liste hier mal speichern. Perlentaucher. Ja.
Genau, also von dem packe ich, beziehungsweise habe ich, glaube ich, schon draufgepackt, damit ich es nicht vergesse.
Jeans, ich finde den Song Perlentaucher von Rosenstolz, finde ich als erstes.
Ja, genau, das ist natürlich falsch.
Das ist natürlich da falsch. Da ist die Playlist, okay. Geil, okay, sehr schön.
Jeans
hat sich also heimlich Vorschläge an, die für mich bestimmt sind.
Ja, ich finde das eigentlich auch eine Frechheit von Katharina, dass die dir das nur vorschlägt, also speziell für dich.
Ich fand das auch echt gut.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde, Katharina könnte auch mich bitte mit einbeziehen. Hast du dir das schon mal angehört?
Bestimmt das nächste Mal.
Ja.
Kenne ich tatsächlich nicht und ich bin noch nicht dazu gekommen, aber Gott sei Dank hast du mich nochmal erinnert.
Guck
mal.
Jetzt Rosenstolz oder was?
Nein, nee,
den
Tipp.
Achso, ich dachte quasi,
den Tipp von Katharina.
Gut, genau. Da höre ich einmal.
Wir kriegen manchmal Musiktipps von unseren Zuhörern quasi hier.
Genau. Nein, ich habe 30 Sekunden nicht zugehört, weil ich Narcotic von Liquido hier entdeckt habe auf der Liste und denke, und der hat gerade immer im Kopf angefangen.
Das war auch mal mein Perlentaucher.
Ja,
krass.
Aber Urban Heat klingt eigentlich wie der neue Duft von Davidoff, wa?
Ja, es klingt ganz anders als der Name.
Das klingt wie eine Folge von Miami Vice, finde ich.
Ja, ich finde auch.
Ich habe tatsächlich auch was, Sven.
Ja, erzähl. Was hast du denn?
Und zwar, also es ist zwar leider wieder eine alte Kamelle, aber zumindest ein halbwegs aktueller Song. Und auch eine Band, die eigentlich die ganze Zeit immer mehr oder weniger aktiv war und die ich konstant vor allem die letzten Jahre wieder höre. Und konstant gut finde auch die Konzerte, und zwar Pinktones Blue.
Ah, sehr
gut. Und hab tatsächlich jetzt mal nicht irgendwie so einen alten Kracher ausgegraben, sondern von der noch aktuellen Platte Tainted den Song So Why Not Save the World. Auch ein schöner Titel.
Ganz kurz, Freunde, ich bin gerade ganz, ganz doll verwirrt, ganz kurz, also Sven, ganz kurz unter uns.
Ja, bitte.
Also darf euer Drummer wirklich hier mitbestimmen? Also, das sind Schlagzeuger wirklich hier. Also,
ja, du hast doch noch keinen Podcast gehört von uns, Freundchen.
Dann wüsstest du ja, dass die Spur
schon nicht dann auftaucht. Also, ich sag mal so, unser Boss war zumindest öffentlich den Schein. In Wahrheit ist das natürlich genau wie bei euch, Chris.
Okay, gut.
Das ist so fürs Image, weißt du? Deswegen ist der Shitstorm bei Svens Profil auch geringer.
Ah, verstehe.
Genau, okay. Das macht er alles berechnet.
Weil wir haben
alles für die, morgen, alles für die Fans.
Morgen mache ich mit Sven nochmal den richtigen Podcast, der auch gesendet wird.
Genau. Da wird immer nur Jeans dann angezeigt. Genau. André, hast du zufällig noch Arbeit
rausgefunden? Wir nehmen ja nicht auf.
Ach, wir sind nicht live?
Dann nur ich. Bei mir liegt so ein Filter.
Hat ja nicht gesagt, dass du morgen nochmal dich... dann besprechen wir nachher.
Ja.
Genau. Nee, André, sag du mal, hast du einen Song zufällig auch noch rausgefunden?
Ich hab keinen Song als Perlentaucher, ich hab eine Band als Perlentaucher, und zwar, ich weiß ja nicht, wann das war, es ist schon eine Weile her, da hat mich ein Kumpel, obwohl ich überhaupt keinen Bock hatte, in Berlin zu einer Band geschleppt, die er neu gehört hat, und die müssen wir unbedingt sehen, im Schokoladen, so ein ganz winziger Club.
Ja, den kenne ich.
Habe ich schon gespielt.
Ja. Ja,
da haben auch die Ärzte vor kurzem erst gespielt.
Wahrscheinlich, ja.
Wir haben auch da
gespielt. Ja, und total clean, und ich habe überhaupt keinen Bock gehabt, so ein kleiner Club und voll Menschen und so, und dann bin ich damit hingegangen, und da spielten dann Royal Blood ihre erste Deutschland-Tour irgendwie. Ja. Und von dem Tag an war ich mega Fan von dieser Band. Also die habe ich vom ersten Tonabend völlig umgehauen, Und das ist mir gerade so eingefallen. Ich dachte, das wäre doch mal als Band. Kannst du dann auch für Spotify eigentlich jeden Song nehmen von denen? Ich finde die alle gut.
Okay. Ich fühle mich, jetzt total schlecht, dass ich jetzt hier nur so, dass ich jetzt Michael Jackson in diese, ihr macht alle so neue Sachen. Irgendwelche neuen hotten Themen, irgendwas Unbekanntes, Leute, die.
Ja, du hast doch gerade Liquido entdeckt, also von daher.
Ja, dann überleg dir doch bis morgen noch was anderes.
Bis zum richtigen Podcast, meinst du? Bis zum
richtigen Podcast.
Das ist genau. Das ist heute der, wo der Schlagzeuger mitmachen darf.
Genau. genau.
Michael Jackson braucht auch mal ein bisschen Exposure, ja, also passt doch.
Ein bisschen Street Credibility braucht er auch mal, ja, genau. wir haben
Michael Jackson Street Credibility.
Ja, na klar, warum denn nicht? Wollen wir,
der war doch nie draußen so blass, wie der ist.
Wir würden gerne noch eine Runde mit dir machen, Chris. Passend zum Thema hat uns die Nina eine Runde geschickt, nämlich eine 80er-Jahre-Runde. Und das würde doch passen zu deinem aktuellen Album. Wann kommt das überhaupt raus? Sag mal, wann kommt das raus?
Das kommt am 7. Februar raus. Also in zwei, drei Wochen irgendwie sowas.
Okay. 7. Und das heißt 1980. Und passend dazu gibt es jetzt eine 80er-Runde von der Nina. Und zwar, also das läuft so, ich stelle quasi eine Oder-Frage und wir alle antworten dann und entscheiden uns quasi für eins der beiden Sachen, die da genannt werden, sozusagen. Versteht man?
Demokratisch?
Nö. Jeder,
wie soll das gehen?
Jeder antwortet quasi, jeder entscheidet quasi.
Gut.
Wir machen es einfach mal am ersten Beispiel. Hat alle Bezug zu den 80ern und zwar geht es in der ersten Frage um Klamotten. Entweder alles aus gebleichtem Jeansstoff oder alles aus Ballonseide. Was würdest du bevorzugen? Ist übel, oder?
Die typische meistens Fest- läuft die Antwort Nein, war, übrigens.
Ja? Meistens ist die Antwort Nein, genau.
Also prinzipiell, ich finde diese Ballonseide-Sachen sehen immer total geil aus auf irgendwelchen Fashion-Fotos, aber die sind sowas von nicht street-kredibel, wenn wir schon dabei sind. Also ich würde sagen Jeans.
Okay. So, André?
Also ich sage ganz eindeutig eine knallenge, gebleichte Jeans und dann oben so ein richtig weiter ballonseidener Blouson dazu. Dann Fokuhila dazu. Und der muss auf jeden Fall, also ich sag mal so lila mit so einem rosafarbenen Einsatz auf dem Rücken. Mit so einem trapezförmigen Einsatz auf dem Rücken.
Das klingt gut.
Ja, aber die Hose muss wirklich eng sitzen.
Okay. Gebleichter Jeansstoff war krass. Das gab's wirklich. Das ist schlimm. Aber nehme ich trotzdem.
Dinge, die darfst du nicht trennen noch.
Nee, aber also Ballonseide fände ich jetzt auch schlimm.
Sag mal, Ballonseide ist das, was hier im Osten so Seitenblousons und sowas war.
Genau.
Und so auch so MC Hammer und so, ne?
Ja,
dann nehme ich das, damit jetzt alle Bilder von mir in so einem Outfit im Kopf haben, natürlich. Ja,
sehr gut. Es wäre auch total blöd, wenn du Jeans dich für Jeans entscheidest.
Also. Das wäre ja langweilig. Ich lese da direkt meinen Namen sofort und denke mir, warum steht da jemand Jeans-Stoff? Ja. Genau. Also, was heißt das?
Aber Jeans, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich dir in einem Ballonseide-Blouson vorstelle, sehe ich auch automatisch einen Schnurrbart.
Ich hatte jetzt Angst, dass irgendwas ganz anderes kommt. Nee.
So ein Oberlippenbart sehe ich da.
Schnurrbart ist okay. Können wir mal einen Tiefenpsychologen an die letzten Aussagen von André ranlassen? Das klingt wirklich hart nach Fetisch, was der in den letzten zwei Minuten von sich gegeben
hat. Auf jeden
hat.
Fall.
Hatte ich damals in Mexiko schon einige Sitzungen, das ist der sagt,
wie spezifisch er sein Outfit beschreibt und jetzt auch noch den Schnurri. Und geil.
Schlimm. Zweite Frage. Erste Computerspiele. Pac-Man von 1980 oder Mario Brothers von 1984?
Schwer.
Ich bin ja ein Sega-Mensch, ne? Also Sonic, okay. Aber ich würde sagen, dann eher Mario eher.
Okay.
André? Müsste ich mich entscheiden, würde ich Mario spielen. Ich finde Pac-Man unglaublich nervig. Ich reg mich nur auf.
Also in der DDR hatte man jetzt nicht die Riesenauswahl da derzeit. Da gab's, glaube ich, ab und zu mal ein Pac-Man auf dem Rummel oder so.
Ja.
Ich sag Pac-Man.
Ja, genau diese Rummel-Assoziation hatte ich nämlich auch gerade und ich kenne aber da diese komische Tennisspiele
nur. Ja, genau, das war so das DDR-Ding, genau.
Genau,
ja. Das gab es auf jeden Rummel,
genau, für irgendwie 50 Pfennig oder so. Insofern würde ich dann wahrscheinlich auch eher Pac-Man nehmen, weil ich glaube Mario Brothers viel zu anspruchsvoll.
Also ich finde Pac-Man total geil, das ist doch voll lustig, wie der da immer wegrennen muss und so. Also ich dürfte Pac-Man.
Ja, okay.
Ich werde dann nur wütend.
Die nächste Frage. NDW-Songs von 1980. Hurra, hurra, die Schule brennt von Extra Breit oder Ein Jahr, beziehungsweise Es geht voran von Fehlfarben.
Also ich, es gibt ja viele große NDW-Hits, die eigentlich nicht wirklich thematisch nicht wirklich NDW sind, die eigentlich viel ernster sind, sowas wie 99 Luftballons oder Goldener Reiter oder so, die eigentlich thematisch gar nicht da reinpassen. Deshalb, ich verbinde NDW immer maßgeblich mit Spaß und auch wenn jetzt wirklich die Schule brennt, das vielleicht nicht unbedingt so geil ist für alle, aber ich würde eher auf den Song gehen, glaube ich.
Okay.
Und ja, definitiv. Das ist der Party-Song schlechthin.
Ja. Ich glaube, ich nehme trotzdem die Fehlfarben, weil das ist auch ein recht lustiges Lied.
Also wenn da jeder andere Song von den Fehlfarben gestanden hätte, hätte ich auch Fehlfarben gesagt.
Aber den findest du so
schlimm.
Das
allerschlimmste Lied, was die ja selber nicht mehr spielen. Von daher muss ich auch Hurra, Hurra, die Schule brennen.
Ja, okay. Ich habe, ja, egal. Das nächste, Album 1980. Debütalbum Iron Maiden von Iron Maiden oder das Album Black and Black von AC/DC? Na gut, ist jetzt natürlich eine Fangfrage für Chris.
Das ist jetzt für Chris wahrscheinlich.
Ja. Nee, es ist für mich gar nicht so eine Fangfrage, weil ich muss sagen, dass ich zum Beispiel das Debütalbum von Maiden gar nicht so geil finde. Ich finde, da haben die sich noch gar nicht so richtig gefunden.
Das haben ist sie auch für noch mich, einen anderen Sänger.
Also für mich aus der Außenperspektive, ne? Also ich kann das ja gar nicht bewerten, aber so dieses Gefühl, Maiden beginnt für mich eigentlich erst Mitte, Ende der 80er. Deshalb, und AC/DC waren da ja schon viel länger im Saft quasi, soundmäßig. Deshalb AC/DC.
Okay.
Ja, ich auch. Weil Iron Maiden hat ja damals auch noch einen neuen Sänger und für mich fängt Iron Maiden eigentlich auch erst mit Bruce Dickinson an.
Auf jeden Fall.
Als der Sänger war, hatte die Band plötzlich Seele. Und Back in Black ist ja eins der geilsten Alben überhaupt, finde ich.
Ist es,
von AC/DC sowieso und deswegen auf jeden Fall.
Spielt mein Sohn übrigens auf dem Schlagzeug gerade und im Schlagzeugunterricht hatte er ausgesucht und dann weiß ich gar nicht, ich habe ihn gefragt, wie bist du denn darauf gekommen? Meinte, weiß ich auch nicht, habe ich irgendwo gehört, fand ich geil. Ich so, okay, alles klar. Also es ist immer ganz lustig, was der für Songs so ausgräbt wegen irgendwelchen, weil unter irgendeinem Reel auf Instagram mal so ein Song liegt und dann teilweise so alte Kamellen rauskommt, unter anderem Back in Black.
Ja, ich habe da jetzt gerade, ich muss mich mal outen, ich kenne beide Alben nicht.
aber du kennst auf jeden Fall den Song, wenn du ihn hörst.
Wahrscheinlich.
Ja, ganz bestimmt.
Ich kenne vor allen Dingen, glaube ich, auch die Reels von Todo Casi Bien, wo quasi die Musik nachgestellt wird aus dieser Zeit. Ich kann mich da nicht entscheiden, weil ich kenne wirklich beide Alben nicht.
Also nimmst du?
Ich kann keins nehmen.
Er kann komisch. Es nicht.
Ich
möchte auch nicht unehrlich sein.
Vom Namen her würde ich eher Back in Black nehmen, weil es einfach so ein geilerer Name ist.
Gruftiger klingt.
So. Genau, klingt gruftiger. Ist es wahrscheinlich, aber auch nicht.
Ich nehme auch AC/DC, weil ich finde das Album auch cool.
Okay.
Ist das auf jeden Fall das gruftigste Album von AC/DC?
Ja.
Okay, aber jetzt wird's richtig schlimm. Top 1 Alben Deutschland von 1980, Träum was Schönes von James Last oder Träumereien von Richard Kleidermann. Nina, das ist nicht hart. Nett. Das ist wirklich nicht nett.
Fällt mir ganz leicht, weil James Last habe ich wirklich nie aktiv gehört und Kleidermann kann ich zumindest zuordnen. Deshalb müsste ich dann einfach sagen, das kenne ich, mache ich, gehe ich damit. So.
Okay.
Aber
James Last ist doch der Typ, der immer so Partygeräusche drunter gemischt hat, oder? Auf seinen Platten.
Das war James Blast.
Stimmt. Nee, Quatsch. Nee.
James Last ist der Typ von der Traumschiff-Melodie, oder? Der hat diese Traumschiff-Sache da komponiert, oder?
Echt, ja?
Oder nicht?
Die Titelmelodie. Na gut, dann weiß ich nicht.
Das ist ganz, ganz was Unangenehmes.
Kannst du später mit AI unsere Stimmen irgendwie einblenden, die total wissende Sachen dazu sagen?
Natürlich, na klar. Cool. Das machen wir ja immer so. Naja.
Ah,
wir reden nur quasi, um die KI zu trainieren.
Ah, ja, okay.
Also, André, erzähl du mal.
Bei der Frage kann man auch wirklich nur das kleinere Übel wählen und das ist auch eindeutig Richard Kleidermann, weil der hat nicht gesungen. James Last hat auch nicht gesungen, aber...
Singt, glaube ich, auch keiner, ne?
Ich glaube, der hat singen lassen, das war auch noch schlimm genug.
Ich finde das auch alles ganz furchtbar, aber ich würde mich dann auch anschließen, Richard Kleidermann ist wenigstens nur Klavier. Das ist nicht so schön, ja. Nicht so.
Der hat doch immer mit so einem völligen drogenverstrahlten Gesicht hinter seinem Klavier vorgegrinst, war so Richard Kleidermann. So ja, senil boah, in die Kamera.
Der wurde sogar in der DDR lizenziert. Da gibt es auch Amiga-Platten von dem.
Ja, ja, genau.
Die Grinsefresse kenne ich auch. Aber ja. Ich weiß auch nicht, wie das klingt, um ehrlich zu sein.
Es ist ein bisschen der André Rieu des Pianos.
Genau.
Ja, ja stimmt. Genau. Ja.
Ich nehme einfach mal ins Blaue James Last.
So. Echt, ja? Krass.
Und google dann morgen mal, was der überhaupt mal. Macht.
Genau, schicke
ja.
ich dir mal.
Ja, genau. Das mach so mal. Ich google nicht, ich lasse es schicken.
Genau, lass es.
Du bist so ein bisschen big-bandig.
Genau, ganz furchtbar. Das nächste, Serien. Der Denver Clan ging 1981 los oder Miami Vice 84 ging das los.
Miami Vice. Einfach cool. Finde ich cooler. Ja.
Wie hieß er? Don Johnson? Genau.
Ja,
genau.
Don Johnson, unvergleichlich gut auch in Django Unchained.
Ja.
In der letzten Tarantino-Filme. Ja. Mega. Ja, Miami Vice.
Ja, okay.
Amen. Ja, muss ich groß sagen, weil der hat fast den Look getragen, den ich vorhin beschrieben habe. Nur nicht mit Ballonseide, sondern mit Sakkos, aber.
Ja, aber unter den Sakko war bestimmt auch ein bisschen Salon
bei der. Das Futter war bestimmt aus Ballonseide, ja.
ja, ich nehme
natürlich eins der geilsten GTA-Spielableger, Vice City, ist natürlich auch ganz stark inspiriert, ne, von dem ganzen Miami Vice Look. Also auch das muss man mal sagen, das hat das natürlich nochmal mit kultiviert.
Ja, also ich schließe mich da an, auf jeden Fall. Denver Clan, furchtbar.
Definitiv, Denver Clan ist ja mega lame, oder?
Also. Ja. Furchtbar. Filme 1980, La Boom, die Fete oder Shining?
Naja.
Shining ist von 80, krass.
Kenne ich beides nicht.
Wahnsinn.
Was, echt?
Was?
Nee.
Kennst Shining nicht?
Nee, ich hasse Horrorfilme. Ich hasse es.
Na okay, dann solltest
richtig,
du den
lieber
nicht gucken.
Der ist richtig böse, sag ich dir.
Ich weiß, dass es ein Horrorfilm ist und das andere kann ich nicht zu...
La Boom, die Fete.
Das ist auch ein Horrorfilm.
La Boom, die Fete klingt
das
für mich
ein Horrorfilm, aber anders. Ja.
Das ist ganz andere Herangehensweise, aber auch
Horror.
Dieselbe Verfahrensweise, ja.
Ja, ich verstehe.
Ja, also okay, du nimmst dann, weil du Horror scheiße findest, nimmst du La Boom oder was?
Ich kenne das andere nicht, ich nehme nichts. Ich möchte mich jetzt...
Hast du Lieblingsfilm aus den 80ern? Du hast einen Joker, Chris. Lieblingsfilm aus den 80ern.
Was aus den 80ern? Terminator.
Okay. Ah.
Krass.
Ja, kann ich. Habe ich damals auch großer Fan gewesen.
Okay. Du hast aber keinen Joker, André.
Nee, okay. Ich sah auch Shining. Weil ja, Shining einer der geilsten Filme überhaupt.
Ja. Auf jeden Fall. Oh, ist das gruselig. Boah, kriege ich schon, wenn ich noch dran denke.
Sofort
yes, Gänsehaut. Daddy.
So, 80er Jahre Haare. Tupiert oder Dauerwelle?
Tupiert.
Ja. Klar. André.
Ja, wenn's nach Kashi gegangen wäre, hätte ich damals mir die Haare topiert, so wie Lawrence Tolhurst.
Mhm.
Also ich sage, wenn du das machst, kriegst du hier jedes Mädel im Toller Club. Habe ich nicht gemacht. Aber ich hatte auch keine Dauerwelle, obwohl ich eindeutig damals zur Dauerwelle tendiert hätte. Weil im Heavy Metal war damals noch Dauerwelle die Farbe der Saison sozusagen.
Aber ganz ehrlich, man will doch gar nicht jedes Mädel im Club. Das ist doch völlig.
Deswegen ja auch Dauerwelle.
Ja, so. Deswegen ja auch Dauerwelle.
Deswegen hast du den Tipp bekommen.
Dann war ich dann mit dem Clubleiter zusammen 2 Jahre.
Dauerwelle kommt übrigens wieder, ne? Also es gibt ja die ganzen Jugendlichen, die ganzen 12- bis 15-Jährigen, die haben doch jetzt immer diese Pinselfrisuren, ne? Also so vorne so lang und dann so komisch. Und die machen die sich jetzt mit Dauerwelle. Also dass man so ein bisschen aussieht wie Justin Timberlake Anfang der 90er, der aber irgendwie, glaube ich, ja Naturlocken eigentlich hatte damals oder hat, keine Ahnung.
Und ich sag's euch, von der Dauerwelle vorne, ist es zur Ballonseite nicht weit.
Ja, ich fürchte auch. Ja, da kommt auch immer das Schlechte.
Dauerwelle geht mit Ballonseide Hand in Hand.
Wahnsinn. Ja. Ja. Also ich bin natürlich auch ganz klar bei Tupiert. Logisch.
Ganz klar.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Ja, als Gruftis.
Ja, das geht ja nicht. Thema Schminken. Mit oder ohne Make-up?
Jetzt generell oder?
Ist das eine 80er-Frage oder?
Frag mich, steht so da. Wahrscheinlich so, ja, ich weiß nicht, gibt ja so Bands, die sich geschminkt
haben. Nina macht
haben.
Bei uns die Spielregeln, Chris.
Genau. Ja. So Band, also ich meine,
oder, die waren ja auch damals, diese Rockbands waren ja auch sehr,
verstehe.
sehr viel Schminke.
Na, ich meine, da ist ja auch meine Antwort eigentlich klar, die liegt ja auf der Hand, also natürlich mit, aber,
ja,
aber ich muss jetzt nicht jeden Tag zu Hause auf der Couch in Make-up und dann sind die Kissen immer so verschmiert von der Grundierung, also da habe ich keinen Bock drauf. Ja. So, ich muss auch nicht zum Supermarkt den Kajal tragen, das habe ich mit 20 gemacht, aber natürlich mit Make-up, hey.
Ja.
Ja, finde ich auch.
Ja,
nee, so ein bisschen Kajal schadet nie.
Ja,
ja.
Sagt man ja auch so.
Ja, ja,
genau. Das
ist ja altes chinesisches Sprichwort.
Ja, genau. Also ich bin natürlich auch ganz klar Team Make-up, logisch. Auf jeden Fall.
Ich dachte immer, es wäre bei dir Permanent Make-up.
Nein, nein. Aber das ist ganz lustig, ich konnte damit schon früher immer bescheißen, weil immer wenn ich meine Augenbrauen mal nicht gefärbt habe, sah ich sehr krank aus. Also das heißt, wenn irgendwas in der Schule war, oh scheiße, meine Eltern hören mit, hört mal weg. Ja, wo nicht, dann musste ich mir nur meine Augenbrauen entfärben und schon sah ich krank aus. Das war wirklich sehr gut, sehr einfach.
Das ist immer noch. Bist du blond eigentlich?
Naja, so nicht so richtig, aber so
Straßenkutter.
Genau, ja.
So weit. Oder bist du eigentlich inzwischen grau?
An den Seiten, aber die rasiere ich ja ab. Ganz praktisch.
Ja, ich sehe das bei mir auch immer, wenn der Sidecut so nachwächst, dann schimmert das so silber. Dann genau. Kommt so ein bisschen so diese George Clooney Sexiness, zumindest rede ich mir das ein.
Ja.
Genau, die Seiten sind auch schon leicht gräulich.
Ja, 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 ist bei mir auch. Deswegen schön. Ist aber ganz praktisch, wenn man die sich einfach wegmachen kann, dann sieht das keiner. Ja, sehr praktisch.
Das stimmt. Obwohl ich muss sagen, wenn alle Haare so grau wären, so richtig hell, wird es auch richtig cool aussehen.
Das stimmt, aber ja. Aber einfach macht es einem die Natur ja dann meistens nicht. Irgendwie. Das wäre auch wirklich nicht einfach. Accessoires. Sportliches Schweißband oder Nietenarmband?
Schweißband. Ich finde Nietenarmband, ich habe mir immer nur wehgetan mit den Dingern.
Ich finde, Chris, du hast ja das große Glück, du hast ja jetzt zwei Bands, wo du sowohl als auch tragen kannst. Stimmt. Du musst dich ja nie mal entscheiden. Ja,
hey, das Schöne ist ja, bei Lord of Lost kann ich auch sowohl als auch. Also wir nehmen uns ja die Freiheit, immer alles zu machen, egal wie bescheuert das ist. Deshalb Schweißband.
Ja, krass. André.
Ja. Naja. Bei mir ist natürlich das Nietenarmband, da ist ja.
Ja. Ich glaube, ich hatte als Kind tatsächlich sogar ein Schweißband. Aber ich habe es schnell abgelegt irgendwie. Aber Nietenarmband hatte ich tatsächlich nie. Also. Insofern, ich hatte immerhin schon mal ein Schweißband. Insofern nehme ich auch das. Obwohl es echt furchtbar
ist. Ich nehme ein Schweißband mit Nieten.
Ja, das wäre doch cool.
Ja.
Sehr gut.
So ein Disco-Schweißband oder ein Aerobic-Schweißband mit Pyramidennieten.
Ja, Gott. Genau.
Herrlich. Ich glaube, ich nehme das Nietenarmband. Weil ich gerne eins gehabt hätte, als ich noch jung war.
Jetzt ja, aber durftest du nicht.
Spät.
Ja, ich habe keine.
Stimmt. Getränke, Kir Royal als Aperitif oder Kiba, Kirschbananensaft. Was ist denn Kir Royal?
Kir Royal?
Was ist denn das? Woraus besteht denn der?
Ja, was ist das?
Weiß ich nicht. Kennt das ja nicht.
Keine Ahnung.
Chris, kennst du das?
Also das klingt für mich nach was Alkoholischem und dadurch, dass ich nicht trinke, würde ich jetzt einfach mal Kiba sagen.
Okay.
Ah. Siehst du, ich hätte das jetzt genau andersrum gesagt, aber jetzt steht ja dann da wieder Assi, wenn ich das sage. Ich sage trotzdem Kir Royal, scheiß drauf.
Ja, ich muss mal kicken, jetzt hast recht.
Ich lese mal kurz vor, was das ist. Oh, jetzt ist es hier schon wieder weg. Warte.
Ich sag vorher schon, dass ich das auch nehme, Sven, um es spannend zu machen.
Ein Mischgetränk aus Weißwein und Creme de, also irgendwie irgendeiner Creme und
Likör
von schwarzen Johannisbeeren.
Ja. Okay, ich würde meine Meinung dann doch gern nochmal ändern.
Genau. Entschuldigung, es ist nicht Weißwein, sondern Champagner. Das ist dann der Kir Royal. Das andere war nur der Kir. Mit Wein ist nur Kir und Kir Royal ist mit Champagner statt des Weins. Also, genau. Champagner mit.
In der Teamzeit passt ja Kir Royal eigentlich ganz gut.
Auf jeden Fall. Ja, ich nehme das auch.
Ich bleibe bei Kir Royal.
Ja, ich nehme das auch. Ja, so.
Ey, aber André, wie er da so steht mit seinem Blouson.
da wurde natürlich ein Kir Royal passen.
Und in der Hand so ein Kir Royal. Auf jeden
Fall. Ja, das stimmt, ja.
Das hört schon so sexy.
Ja.
Das hätte schon was, ja.
Spiele der 80er Jahre.
Ja, das nächste Video kommt ja.
Genau. Der Rubik's Cube, dieser Zauberwürfel oder ein Sportspiel, Rollschuh oder BMX fahren. Also eher so Denkspiel oder Sportspiel quasi. Rubik's Cube oder BMX Rollschuh.
Ich als alter Skater und so würde, glaube ich, ich wollte immer so cool sein wie die BMX-Leute, aber ich habe immer irgendwie, ich habe mir immer wehgetan, wenn ich auf so ein Ding gestiegen bin. Und dadurch, dass ich zu Hause unfassbar viele Rubik-Cubes habe, übrigens auch als Chris Harms-Merch inzwischen, ganz lustig, weil mein
Oha.
Sohn die so geil findet, der gehört zu den Leuten, die, egal wie die Dinger verdreht sind, die unter 30 Sekunden lösen.
Echt krass.
Selbst ohne hingucken. Ja, der guckt sich den Würfel an und dann macht er die Augen zu und löst sie mit geschlossenen Augen und sagt fertig, weil er einfach das System weiß. Also völlig gaga. Und das fasziniert mich so sehr, dass ich jetzt sagen würde, Rubik Cube. Ich bin
Okay.
da ein bisschen auf den Geschmack gekommen, auch wenn ich selber völlig verzweifle mit den Dingern. Ja.
Ich glaube, ich sage auch Rubik Cube, weil ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Laufbahn einmal eine Seite vollständig hinbekommen.
Indem du die Aufkleber abgemacht
Und die
hast
mit
und
die
neu
Aufkleber
angeaußt
abgesprüht hatte, genau. Deswegen
hast.
über schöne Kindheitserinnerung.
Ja. Und BMX gab es ja im Osten noch nicht. Also ich meine, was willst du
BMX,
machen?
nee, war.
Und diese Rollschuhe, die du dir unter deine Schuhe schnallen konntest,
Ja,
das war
bei
auch
uns hier
jetzt
im
nicht
Ort
geil.
überall Kopfsteinpflaster, da hätten Rollschuhe ja nicht geholfen.
Ja.
Das ist,
Mich erinnert das an, das gab diese Skateboards aus der Tschechei irgendwie. So ein Ding hatte ich, das war auch interessant auf jeden Fall. Das war aber jetzt nicht Rollschuh oder
Die
BMX.
mit dem
Insofern nehme
Lenker
ich auch.
vorne drauf?
Nein. So, ich nehme auch den Rubik's Cube, obwohl ich den auch nie einmal gelöst habe. Aber ich habe auch irgendwie keinen Ehrgeiz, jetzt muss ich sagen. Wenn das nicht sofort klappt, dann lege ich das Ding weg und
Na,
dann
wie
interessiert
gesagt,
mich
es
das
gibt
auch
da ein
nicht mehr.
Konzept. Ich muss mir das mal von meinem Sohn erklären lassen. Das ist so, das, aber das ist
Wir
irgendwie,
sind ja hier in einer
keine Ahnung.
80er-Runde. Ich finde, wenn es ein Symbol gibt, oder?
Dann ist es der Rubik's Cube, wa?
Bis gerade eben wusste ich aber gar nicht, wie der heißt, tatsächlich.
Ah ja. Dann gibt es jetzt die Singles aus den Jahrescharts 1980. Call Me von Blondie oder Xanadu von Olivia Newton-John und dem Electric Light Orchestra.
Kenne ich beide nicht.
Call Me kennst du nicht von Blondie?
Wenn du singst, wahrscheinlich schon, ganz bestimmt.
Ja,
Call
sing doch
me,
mal.
So ungefähr.
Das ist kein Singen.
Ist ein ziemlich kleiner
Ja,
Song im
ist mir auch gerade aufgefallen.
Nee, kann ich gerade nicht abrufen.
Doch,
Nee,
den kennst du auch.
Ja, okay, dann call
wenn,
me.
Wenn ich den singe, dann kennst du den.
Nee, stimmt, du hast völlig recht, ich kenne ihn. Call me.
Genau.
Ja, ich nehme natürlich auch den, weil der andere ist ja furchtbar. Ja,
Ja.
Xanadu.
Also, ich nehme auf jeden Fall
Ja,
Blondie.
call me,
Klar.
sage ich natürlich auch, ja.
Ja, genau. In den 80s überall Musik hören mit dem Walkman oder mit dem Ghetto Blaster.
Walkmans, einfach total cool, wie die so am Gürtel so festgemacht waren und dann mit den coolen Kopfhörern, die so gelbe Schaumstoffdinger, die immer auseinandergefallen sind und so, das war geil.
Ja, auf jeden Fall.
Also
Die
Walkman.
Ghetto Blaster, die es in der DDR gab, die waren ja, die hingen nicht laut genug, dass man draußen mit Musik hören konnte. Das
Aber in der DDR
ging
gab es so
eigentlich
keine
nur die.
Walkman, oder? Oder gab es
Na
sowas?
doch, doch,
Ganz,
die
ganz zum Schluss,
wurden
dachte
dann
ich.
welche
Ja, ne?
verkauft. Es gab von Sony welche für 600 Mark in Mono und für 900 Mark in Stereo.
Eieiei.
Krass.
Und dabei
Anderthalb
wissen doch alle,
Monatsgehälter.
Mono über Kopfhörer hören, das ist so unglaublich cool. Das
Das,
macht so Spaß.
ja, das ist so richtig schön. Musikinstrumente der 80er. C64 mit der Soundmonitor-Software oder Kitar mit Schultergurt. Also dieses Keyboard,
Ah,
ohne
also ich finde es
Keyboard.
interessant, dass der C64 als Instrument an sich, der hostet ja eigentlich nur Instrumente. Aber ich muss sagen, ich finde ja Modern Talking klasse, ne? Und so eine Kita, Thomas Anders,
Oh je.
das ist sexy. Und da sind wir auch wieder beim Bluson.
Ja, schließt sich
Stimmt,
der Kreis.
stimmt. Ja, und
Ja,
auch
und
bei
ich sage auch
Dauerwelle.
selber,
Ja.
mein Album ist ja auch so eine weirde Mischung aus Depeche Mode und Modern Talking. Insofern, Kita.
Okay.
Da kann ich mich gar nicht entscheiden.
Ja.
Weil ich würde den C64 nehmen. Ich hatte noch nie, ich weiß auch nicht, wie die funktioniert haben, aber ich sage einfach mal den.
Na, ich hatte tatsächlich
Irgendjemand muss
in.
ja auch mal für den stimmen.
Aber ich habe da nie Musik rausgekriegt, außer bei diesen komischen Spielen. Aber ich nehme definitiv auch ein C64.
Ich nehme die Kita. Die ist schon cool.
Und schon sind wir eine Band. Siehst du?
Ja,
Krass, alles
genau.
am Start.
Zwei Computer und zwei Kitas,
Geil.
der Hammer. Die letzte
So.
Frage: New Wave oder Synthpop-Songs von 1980? Fade to Grey von Visage oder Enola Gay von OMD?
Fade to Grey. Was für ein
Ja.
Song.
Herrlich.
Ja. Kann man sich,
Nimmst du
glaube
auch?
ich, nicht für was anderes entscheiden.
Ja, nehme ich auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Nehme ich auch. Zumal Enola Gay von OMD auch wirklich der schlimmste Song ist von denen.
Ich wollte gerade sagen, OMD haben so viele schöne Songs gemacht, aber Enola Gay ist jetzt nicht so.
Ja.
Ist cool. Hat der Song inhaltlich auch tatsächlich irgendwas was zu tun mit den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki?
Gehe ich mal von aus, oder?
Ich würde auch mal davon ausgehen, ja.
Okay.
Ich denke mal schon.
Ist ja inhaltlich nie mit.
Ich auch.
Ich will abschließend noch gerne eine kleine Geschichte erzählen zum Thema Kita und Thomas Anders. Wir haben vor vielen Jahren unserem Keyboarder Gerrit irgendwann mal gesagt, der braucht, und der ja auch Gitarre auf der Bühne immer mal ab und zu spielt, der braucht ein Hybridinstrument, eine Kita-Gitar, und haben ihn dann so eine von unserem Gitarrenbauer ohne sein Wissen eine Bariton-Gitarre mit zwei Saiten oder drei Saiten bauen lassen und einem eingebauten Keyboard.
Oh.
Und die brauchte einen Namen. Und wir haben diese Kita Nora genannt, weil er die um den Hals trägt und Thomas Anders ja auch immer die Halskette mit dem Namen seiner Frau um den Hals trug, die Nora hieß.
Und das ist sehr schön, ja.
Und davon inspiriert, zweite Story, in meiner inzwischen zum Glück ausverkauften Limited Edition Box zu meinem Album 1980 ist eine Goldkette dabei.
Nein.
Die 1980 sagt, die aber genau in der Größe und in der Optik der Nora-Kette von Thomas Anders erhalten ist.
Ist ja nicht zu fassen.
Sehr, du ziehst das Konzept durch, höre ich schon.
Natürlich.
Ja.
Aber das sind schöne letzte Worte für die Runde, weil das war nämlich auch die letzte Frage dazu.
Ja. Geil, ich muss auch jetzt los.
Ja, wir alle.
Also ich habe schon noch Zeit, aber ich habe einfach keinen Bock mehr.
Genau, ja.
Chris, verständlich, absolut verständlich.
Für das nächste Album würde ich sagen, auch der Chris Harms Selbstbräuner dann.
Das finde ich ist eine tolle Idee. So, ganz ehrlich, weißt du, manchmal kommt man zu spät auf irgendwelche guten Beilagen für eine Special Edition. Zum Beispiel, als wir Blood and Glitter rausgebracht haben mit Lord of Lost, wir hätten der Box Nagellack beilegen sollen, roten und goldenen Nagellack.
Naja, klar.
Wie dumm waren wir denn, dass wir das nicht gerafft haben?
Tja.
Und auf dem einen steht Blatt und auf dem anderen Glitter. Wir Vollidioten.
Ja.
Also, nächstes danke Mal für den Selbstbräuner, den wird es dann geben.
Genau.
Ich mache eine Limited Edition, limitiert auf ein Stück mit dem Chris Harms Selbstbräuner,
genau.
Der nicht wirkt, weil ich hasse es. Ich mag es lieber, wenn ich aschfahl aussehe. Ich mag es nicht, braun zu sein. Deshalb ist der Chris Harms Selbstbräuner einfach Nivea. Der macht einfach
nichts. Lichtschutzfaktor null.
Ja, genau. Und davon gibt es eine Limited Edition mit einem Stück und das kannst du dann kaufen, André.
Genau.
Sehr
und
gut.
Dann für die alle anderen gibt es die Hamburg-Edition in Aschfahl.
Genau.
Geil.
Sehr schön.
Nicht super.
Sehr ja, schön. Ich kauf den.
Sehr gut.
Ich verspreche.
Ja, so. Gut.
Nehme ich dir ab.
So, brauche ich nur noch einen Namen fürs zweite Album. Vielleicht fällt euch ja dann auch noch was ein. Ich komme dann auf euch zu.
Was hat 81?
Ich schon, wenn erstmal der Selbstbräuner da ist.
Ja. Boah.
Boah. Da hättest du dann noch so eine gewisse Folge.
Die Story geht weiter.
Möglich. Genau, ja. Genau.
Hammer.
Suggeriert. Komm, wir sind gerade gut.
Sehr schön.
Drauf. Wir sollten jetzt abschalten. Ja, gut, okay. Lieber Chris, vielen Dank, dass du da warst. Das ist sehr schön.
Ja, vielen Dank.
Und,
danke, dass ihr mich gehabt habt, würde man auf Englisch jetzt sagen. Vielen Dank.
Genau. Viel Erfolg mit dem Album und überhaupt mit allem, was du ansonsten so machst. Und wir sehen uns
ja bei Mera alle zusammen.
Genau. Wir sehen uns auf Mera Luna.
Irgendwie, wir spielen am gleichen Tag Solar Fake und Chris Harms.
Genau. Geil.
Hoffentlich nicht zeitgleich. Das war ja ein Fail, hä?
Haben wir schon rausgefunden, dass das nicht
der Fall ist.
Ja. Aber vielleicht wissen wir das auch schon. Wir machen jetzt ganz überrascht. Ja, ja. Wir sehen uns bei Mera Luna. Geil.
Genau.
Oder vorher irgendwo, aber spätestens da.
Genau. Super. Na dann, allen Hörenden eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und,
danke. Ich hau jetzt sofort ab. Ich muss nach Hause rennen.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Warum hat der André gerade gesagt, er nimmt auf?
Er nimmt noch parallel
auf. Ich nehme jetzt zur Sicherheit auf.
Ach so, okay, das hat mich jetzt nämlich auch irritiert.
Ja, aber ich mache das nicht.
Ich mache das auch nicht. Du hast gesagt, ja.
Da brauchst du eigentlich nur nicht machen, oder wenn da nur meine Spur da ist.
Genau, hilft.
Ich schalte wieder aus.
Genau.
Ich mache das Programm zu zur Sicherheit. Wenn ich gleich weg bin, wisst ihr Bescheid.
Genau, du kannst den Browser schließen, André. Brauchst du nicht mehr.
Nicht schon jetzt hier, also guten Gags.
Ja, stimmt, wir haben ja noch gar nicht angefangen. Scheiße. Aber nur, wenn einer Durchfall hat, zum Beispiel.
Und trotzdem
furzt. Oh.
Stimmt.
Achso, da brauchen wir ja nicht einklatschen, wa?
Nee, du kannst einfach anfangen, André. Wir warten alle, dass es endlich losgeht. Nee, ich hänge, glaube ich, zurück nach eurer Zeitrechnung. Wir haben eine Latenz, oder? Das ist total assi heute. Ja.